Bits und so.
Mit dem Titel, wunderschönen guten Abend. Außerdem dabei vom iPhone-Blog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
FSZK, Lauk Heise, Mac and I, Leo Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingel-Wölfle.
Hello.
Hallo miteinander. Letzte Woche gab es jede Menge Updates von OpenAI. Die haben ein paar neue Modelle rausgehauen. Hier zuerst GPT-OSS, also Open Weights Modelle, und zwar eines in groß. Gerade so groß, dass es auf einer H100 fährt mit 120 Milliarden Parametern und eines, was mit 20 Milliarden Parametern gerade so auf den meisten Laptops irgendwie läuft mit 16 Gigramm. Und das ist ja schon interessant. Ne? Also die haben jetzt sich eine ganze Weile, hatten die jetzt nichts, was mit offenen Gewichten dahergekommen ist, aber jetzt das doch. Und das kann man auf dem Mac theoretisch laufen lassen. Also hier bei meinem MacBook Pro mit 16 GB RAM hat er sich aber erstmal geweigert, der LM Studio. Der hatte so einen Aufpasser davor, der sagt so, ich weiß nicht, wie sagt er denn irgendwas hier, Stability, weil wenn du ihm zu viel RAM belegst, dann crasht halt der Mac. Das habe ich auch immer ausprobiert. Und wenn du sagst, nee, echt, dann sagst du, ja, jetzt mach mal auf und dann crasht der Mac. Und das will er eigentlich verhindern. Und vielleicht war der Mac jetzt schon zu voll geballert mit irgendwelchem Kram, dass er gesagt hat, nee, das will ich jetzt gar nicht laden. Und auf dem Mac Mini wollte ich es jetzt nicht starten, weil der die letzte Woche eh schon so Probleme hatte mit, mit Abstürzereien. Aber so grundsätzlich, wenn man sich mal durchliest, was man damit machen kann. Also man hat halt eine kleine Version, die halt auf den meisten Laptops irgendwie mit 16 Gig läuft. Und auch auf dem Server und sonst was mit 16 Gig. Und das ist ja noch nicht schlecht. Das ist jetzt eine andere Variante von den Sachen, wie du es von DeepSeek und so weiter bekommen kannst, wie du es von Llama bekommen kannst. Aber halt eins mehr kann auch, glaube ich, nicht schaden. Und auch die Option, definitiv. Wenn du halt sagst, das reicht jetzt, du brauchst nur eine H100, die ist halt auch so ein lustiger, fünfstelliger Preis.
Ja.
Aber das lässt sich jetzt irgendwie relativ große Modelle, vermutlich mit einigem Sachverstand irgendwie zusammengesteckt, da was mitreißen. Wie gut die jetzt sind und was du damit wirklich anfangen kannst, musst du halt ausprobieren. Aber kannst du jetzt auch.
Ja. Ne? Genau, also was wir halt nicht vergessen dürfen, du kannst da komplett privat, in Anführungszeichen, kannst du halt ein LLM benutzen. Und klar, das ging natürlich mit anderen LLMs vorher auch schon, aber jetzt haben wir halt was von OpenAI, was vielleicht spannend ist, vielleicht nicht, keine Ahnung. Und ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, aus Mangel an Zeit. Aber sobald ich mal Zeit habe, mir 12 GB runterzuladen, würde ich das mal tun und ausprobieren, weil das könnte natürlich schon spannend sein.
Und halt auch im Vergleich zu dem, was die Foundation-Modelle von Apple halt jetzt irgendwie mit Text anfangen können. Da kannst du ja auch mal, ich habe nachher noch einen Pick, wo du halt verschiedene Modelle auch gegeneinander laufen lassen kannst und dann siehst du halt, tust du den gleichen Prompt in zwei Modelle rein und siehst dann nebeneinander die beiden Ausgaben, was die aus dem Ding machen. Und das kann halt bei einfachen Sachen werden die Modelle so mehr oder weniger schon sowas Ähnliches irgendwie rauswerfen. Aber es wird halt dann spannend, wenn sie sich in ihrer Meinung unterscheiden. Zum Beispiel habe ich auch den Crash von letzter Woche, wo unser Video explodiert ist, habe ich den Crash-Report habe ich in die verschiedenen Modelle reingesteckt. Und die waren sich fast alle einig, was da schuld ist. Es hat aber nichts mit dem Problem zu tun. Das war völlig erfunden. Aber dann habe ich halt ein Modell gefunden, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, ich glaube der Gemini Pro oder irgendwer hat halt gesagt, nee, das, der offensichtliche Verdacht wäre halt diese Zeile Code oder sowas, das wäre es gewesen. Und aber hat er gesagt, nee, tatsächlich ist aber der, muss die Ursache woanders sein. Und um rauszufinden, wo die Ursache tatsächlich ist, dass das Memory Corrupted ist und dass da irgendein Malloc failed und was weiß ich, das müsste man anders herausfinden und zwar folgendermaßen. Und dann habe ich wieder diesen Output genommen und in die andere Modelle gestellt. Hier mein Kollege hier, der Gemini, der sagt, das muss aber so, was hältst denn du davon? Und dann, wenn man sie in die richtige Richtung stupst, dann kommen auch die kleineren, nicht so cleveren Modelle dann irgendwann hinterher und sagen, okay, weißt du was, wenn dein Memory korrupt ist, dann hat da jemand Quatsch ins Memory geschrieben, find mal raus, wo das herkommt. Das machst du auf macOS, lalala, so hier diese jene Möglichkeiten. Und je mehr Modelle du zur Auswahl hast, desto mehr kannst du sie in neuen Kombinationen irgendwie verwenden. Und du kannst auch, natürlich um Geld zu sparen, kannst du jetzt auch sagen, okay, für meine Programmieraufgaben oder irgendwas, nehme ich halt erstmal dümmeres, lokales Modell, um irgendwie die dummen, einfachen Sachen runterschreiben zu lassen. Das kostet nichts außer Minimum an Strom.
Ja.
Aber vielleicht brauche ich zum Planen, brauche ich ein größeres Modell in der Wolke, was mir erstmal, mit dem ich über meine Ideen diskutieren kann. Oder dann habe ich vielleicht einen knackigen Bug irgendwo reingebaut und kann es nicht finden. Dann stecke ich das halt nochmal in Gemini mit seinem Millionen Kontext, Token Context Window rein und dann sagt der, okay, guck mal hier, ich habe die Stelle gefunden und dann geht's da weiter.
Also irgendjemand hat vielleicht in der Arbeit auch mit LLMs zu tun. Und spätestens, wenn man anfängt, irgendwie auszuprobieren, so was sind denn, ist denn so die smarteste Art, ein Problem automatisiert an einen LLM zu geben, dass die Antwort, die man bekommt, sinnvoll nachher weiter zu verarbeiten ist, dann ist es natürlich auch total hilfreich, wenn du das nicht jedes Mal mit x-tausend Iterationen gegen in den Online-Service schmeißen musst, sondern bei dir lokal auf der Maschine halt ein kleineres Modell laufen haben kannst, irgendwann feststellst, okay, wenn der Prompt am Schluss so aussieht, dann fällt da was Richtiges bei raus und dann ist gut. Und dann kannst du am Schluss dann in der Produktion hingehen und das gegen die echte API werfen und nicht mehr gegen die lokale. Und dann kommt halt auch dann was Sinnvolleres raus. Und du musstest es halt nicht zum einen gegen viel Geld gegen die Live-API werfen, sondern du kannst es halt dann einfach gegen das lokale LLM werfen. Also klar sind die Ausgaben unterschiedlich, aber so das Grundlegende, was besser funktioniert und was nicht besser funktioniert, ist in der Regel halbwegs gleich.
Du musst halt bedenken, das ist offensichtlich, aber ich sage es nochmal dazu, dass die natürlich irgendwo abschneiden, also informationstechnisch, ja, nicht wahr? Also sehr großer Vorteil da, dass du es offline betreiben kannst, aber irgendwo schneiden die halt inhaltstechnisch ab. Und wenn irgendwie eine Software seine Funktion ändert, umbenennt etc., so dann weiß das Offline-Element in Anführungszeichen halt nicht mehr, wie die korrekte Bezeichnung ist.
Ist auch interessant, zum Beispiel Apple hat jetzt in die neueste Xcode-Beta, haben sie so Markdown-Files mit Dokumentation reingeschrieben für AI-Agents. Ne? Also das heißt, du kannst jetzt wenn du jetzt irgendwas über Swift 6 Concurrency-Blödsinn irgendwie wissen willst oder benutzen willst in deinem AI-Agent, dann gibst du dem dieses Markdown-File mit von Apple, wo jetzt drin steht, hier so funktioniert das mit Swift und Kram. Und dann sollte der schon deutlich einen Schritt weiter sein, auch wenn der von Swift 6 in seinem Training-Data noch nichts gesehen hat. Und das kann schon relativ gut weiterhelfen. Da gibt es noch mehr solche Sachen, wie du halt auch so Tools, wo du ein ganzes Repository von GitHub runtersaugst und das in Markdown reinschmeißt und das ein bisschen zusammendampfst, damit das LLM das Ding mal durchlesen kann und halt nicht. Weil das siehst du auch, wenn du ihm zuschaust, so dass wenn er anfängt, jetzt irgendwie Webseiten zu suchen und dann kommt er bei GitHub nicht weiter und dann findet er irgendwelche Sachen nicht. Das ist alles nicht so richtig oder wird auch ausgesperrt oder darf nicht crawlen oder wie auch immer. Aber du kannst es nicht mal von Hand geben. Und dann wird das Ganze schon sehr viel besser. Naja, und das zweite Ding die Woche war offensichtlich halt GPT-5. Haben sie hier so einen einstündigen Stream hingestellt. War auch eine gute Stunde zu lang, das ganze Ding, aber
ja, also, ich habe es mir auch irgendwie, weil ich musste auf Kinder aufpassen, hatte ich Zeit, das nebenbei zu schauen, das war ganz, da konnte man auch komplett nebenbei laufen lassen, weil es so lustig ist, dass sich da, ich meine, Live-Präsentationen haben ja was, aber sich da hinzusetzen, einfach so Befehle gegen so eine Maschine zu werfen, ist halt auch eine Aussage, also da war schon viel irgendwie Warterei und dann wurde er nicht fertig irgendwie und dann haben sie noch irgendwie was erzählen müssen. Ja, es hat schon was. Also live hat schon was, aber es war halt, wenn es halt komplett auch nicht vorbereitet ist, was viele von diesen Demos waren, dann hat es natürlich auch eine gewisse Spannung, ob das wann es fertig wird und so.
Genau, aber das ist ja irgendwie genau der Punkt. Also OpenAI hat natürlich so im Grunde ein Problem. Ihr Produkt ist quasi eine Kommandozeile. Aber das ist relativ pockenöde. Also das, was dahinter passiert, ist völlig Rocket Science. Und was du damit tun kannst, ist halt mega gut. Aber der Demo-Case ist halt langweilig. Und das Dumme an der Sache ist ja, auch wenn GPT-5 im Vergleich zu allen Modellen, die da vorher sind, und wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ist die korrekte Reihenfolge aller vorigen Modelle, würde ich einfach schreiend den Raum verlassen, weil ich es nicht wüsste. Aber auch wenn die Änderungen schon relativ groß sind und das insgesamt viel schon um einiges besser ist, so der Demo-Case ist natürlich auch da wieder ein bisschen lame. Du sagst, okay, jetzt mach mir mal dieses und jenes und dann kommt da irgendwas zurück, wo du vorher ungefähr weißt, was nachher zurückkommen wird. Aber am Schluss kriegst du halt auch nur Text, also nur in Anführungszeichen Text zurück. Klar, das kann auch dir ein Bild generieren und so, aber am Schluss ist das im Vergleich zu einem O3, 4O, wie das auch immer mit irgendwelchen O's und Nummern vorher war, ist das halt einfach nichts, wo du sagen kannst, okay, da machen wir jetzt einfach die geile Show draus, wie Apple, die sagt, guck mal, wir haben aus dem Block Alu, haben wir hier dieses Rechteck gefräst und wir haben übrigens noch viel weniger Rand als vorher. Ist das nicht geil? Und dann sagen alle, ja, boah, ist also, geil.
Je nachdem, solange sie nicht irgendwelche Glasscheiben in Gold reinstecken.
Ja, und von daher ist die Demo natürlich schwierig. Du könntest natürlich sagen, wir bestrafen das alles sehr und machen das quasi pre-recorded und mehr orchestriert und so. Da verliert halt so ein bisschen was von der Realness, wie wir hier in Bayern sagen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, trotzdem könnte man, glaube ich, also die eine Demo mit den, ich mache mal irgendwie ein Lernkartenspiel und spiele irgendwie Snake dabei und lerne dann Französisch, startet das drei unterschiedliche Male. Das fand ich super interessant eigentlich, weil drei unterschiedliche Spiele rauskamen. Bei den anderen Sachen hättest du halt auch sagen können, hier, wir starten das mal, aber ich habe das schon mal durchlaufen lassen vor der Show hier und wir müssen da nicht 7 Minuten drauf warten und es sieht so und so aus und können die Leute natürlich immer noch sagen, ja, wirklich und so, aber die können es ja dann irgendwann selbst testen und deswegen, also ich weiß nicht, ob man das als Beweis dann haben muss, dass das, weißt du, das wirklich errechnet wurde in dem Moment, ob sich nicht Leute damit abfinden, so diese Demonstration wäre 2 Minuten lang. Und ich glaube denen einfach mal, dass das durchgelaufen ist, bei bestimmten Fällen halt. Also diese eine Demo zum Beispiel mit dieser blöden Burg und dem, also das hätte man sich, glaube ich, das hätte man straffen können.
Er kommt sich ja so ein bisschen stolz mit von den Machern und Macherinnen, die natürlich sagen, wir wollen schon zeigen, dass das echt geht, dass wir das nicht stagen müssen. Und da müsst ihr jetzt durch. Und dann gibt es halt so Leute da draußen, die müssen auf Kinder aufpassen und sagen, dann gucke ich mir trotzdem ganz an. Und wisst ihr was? Zack, haben sie gewonnen.
Zack. Ja. Sie haben auch noch ein paar andere Videos gepostet, wo sie so ein paar Developer vorab schon mal drüber schauen haben lassen und ihren eigenen Code dagegen haben schmeißen lassen. Und der eine Developer, ich weiß nicht, wer das ist, der hat so sein eigener Testcase für das LLM ist immer, ob das LLM ein SVG von einem Pelikan auf einem Fahrrad erzeugen kann.
Ja, super, ja.
Und es sieht voll scheiße aus. Es stimmt zwar, aber es sieht voll scheiße aus.
Aber es ist doch ein super Testcase.
Ja. Die Blueberry ist halt das beste Testcase, muss man sagen. Wie viel B stecken in Blueberry?
Mhm. Und Strawberry, wie viel R ist natürlich.
Ja, das auch.
Weil das ist vielleicht doch viel wichtiger, wie viel R ist in Strawberry. Naja, aber jetzt mit dem Rollout von GPT-5 auf ihrer eigenen Website jetzt ist interessant, weil sie haben die Limits ein bisschen anders gestaffelt jetzt. Also du solltest mit einem Gratis-Account weiterkommen, weil bisher bist du mit einem Gratis-Account immer sehr schnell zurückgefallen auf weniger starke Modelle. Wird schon immer auch noch so sein. Ich bin zum Beispiel am Anfang sehr viel reingerannt in meinen Gratis-Account in so ein Limit, dass er mir ganz selten nur Python ausführen möchte. Mhm. Ja, weil wenn er nicht selber im LLM rechnen kann, braucht er halt Python, um zu cheaten. Ja. Und das wird dann stimmen am Schluss die Zahlen halt besser, ja. Aber es ist halt auch teurer für sie, wenn sie da nochmal einen Container mit Python hochstarten müssen.
Also, da stimmen die Zahlen auch besser als die Untertreibung dieser 1000. Da stimmen die Zahlen auch. Punkt. Weil sonst, wenn er die rät, ist einfach völliger Quatsch.
Also mit den Limits kann ich einfach sagen, dass ich es auch ausprobiert habe mit einem Anwendungsfall für so ein Apple-Skript. Und also da war nach 5, 6 Prompt war dann Schluss. Und dann haben sie mich in der freien Version haben sie dann gesagt, so jetzt mal genug hier.
Hast du gerade Apple-Skript gesagt?
Ja, ich habe Apple-Skript. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber ich meine, ich habe keine Pelikane auf Fahrrädern, dafür habe ich keine Anwendungsfälle, aber Apple-Skript war ein Anwendungsfall in DevonThink und das war Apple-Skript, super.
Ja, die bin ich völlig bei dir, aber das ist noch 2025, dass man das noch machen darf.
Ich weiß
ist ziemlich beeindruckend.
Ja. Naja, und du hast halt jetzt, hattest du vorher beim Gratis-Account nicht, aber jetzt auch beim bezahlten Account hast du jetzt halt nicht mehr deinen Model-Selector, wo du sagen kannst, ich möchte O3 oder 4O oder was auch immer, sondern das 5 sollte mehr oder weniger selber rausfinden, wie kompliziert ist dein Problem und welches hinten, wo stecke ich dann die Schläuche zusammen. Und eigentlich ist das wahrscheinlich für die meisten Leute schon besser, aber die Leute, die halt vorher sich jetzt die Modelle manuell ausgesucht haben, die schreien halt jetzt rum.
Leute schreien immer rum, das muss man sich ja, merken. Natürlich. Leute haben komische Beziehungen zu bestimmten OpenAI LLMs, ist ganz komisch. Aber jetzt sind sie teilweise zurückgerudert und bringen jetzt für eine begrenzte Zeit irgendwie 4O irgendwas zurück. Jedenfalls, das ist der clevere Schritt, Ehrlich gesagt, also ich meine, diese Verwunderung anfang, dass diese ganze Auswahl weggefallen ist, die kann ich schon nachvollziehen, aber das ist doch genau der Schritt, den du machen willst. Das ist natürlich. Ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Und dass sie das jetzt im Hintergrund selbst auswählen können und dass du über die API immer noch Zugriff hast, bestimmte Modelle anzuvisieren, ist total sinnvoll. Aber dieser Auswahldialog, der war völlig unsinnig.
Es hat halt einen großen Unterschied gemacht, weil die Qualität der Antworten halt sehr unterschiedlich geworden ist.
Deswegen war es ja auch so Quatsch. Also weil es so einen Unterschied auch gemacht hat. Nicht nur, weil er unübersichtlich war, sondern weil wenn du das falsch ausgewählt hattest, dann hast du dich halt vielleicht gewundert, so warum kommt hier kein Reasoning beispielsweise. Ach ja, ich hatte die komplett falsche Version ausgewählt.
Und was er jetzt halt macht ist, bei mir hat es irgendwie auch einen Tag länger gedauert als bei allen anderen oder bei vielen Leuten war es ja sofort irgendwie da. Und bei mir hat es 1-2 Tage gedauert, bis es in meinem Account freigeschaltet war. Und ich habe jetzt gesehen, dass er, wenn du irgendwas fragst, dann fängt er erstmal an, so, möchtest du jetzt lieber eine schnelle Antwort oder soll ich mal nachdenken? Ja, und wenn du sagst, schnelle Antwort, dann kommt halt sofort irgendwas rausgefallen und du sagst, lass mal nachdenken, wenn ich was Komplizierteres gefragt habe, dann fängt er erstmal an zu überlegen, eine Websuche zu starten und dann wird vielleicht das Ergebnis auch irgendwie besser. Und ich habe jetzt mal so ein paar Ideen dagegen geschmissen und die Antworten erscheinen mir ziemlich gut zu sein. Ne? Also ich hab jetzt so ein paar Mal Ideen für Apps und irgendwelche Features und so einen Kramer da reingeworfen und der hat sehr viel Output geliefert, sehr viel Code geschrieben, sehr viel Dateien quasi schon mal angelegt und sowas und gesagt, wie das zusammenspielen könnte alles und auch da, wenn du ihn natürlich fragst, so, lass uns mal überlegen, ich möchte hier ein Projekt irgendwie, welche Sprache ist denn besser, das sind Python oder PHP oder was auch immer und dann sagt er hier so da und dann sagst du, mach doch mal. Und da waren auch schon relativ viele Feinheiten, auf die er von alleine gekommen ist. Ich habe zum Beispiel gefragt, so hier, ich würde gern eine App bauen, die soll aber sowohl auf dem Mac als auch auf dem Webserver in Linux laufen. Wie machen wir das denn? Man hat angefangen, ja, das machst du so und so, aber das Problem ist eigentlich der scheiß Mac App Store. Das ist natürlich richtig. Ja, weil
opinionated.
Ja, die sollen ein bisschen sassy sein, soll er doch irgendwie.
Nee, er hat nicht scheiß App Store gesagt, sondern er hat gesagt, ja, da musst du aber aufpassen auf Signaturen und hier mit dies und das und Bookmarks und hast du nicht. Also da ist er von alleine jetzt auf Sachen gekommen, die dir natürlich jeder alte macOS-Entwickler so auch gesagt hätte. Ja, so kannst du schon versuchen, aber du musst halt das Binary extra signieren und lalala. Aber da ist er von alleine schon drauf gekommen. Und das war halt ein Ding, was bisher so ein bisschen vielleicht auch gefehlt hat mit den Sachen, die ich ihn jetzt gefragt habe. Ne? Also das ist, glaube ich, schon ein Schritt weiter. Es ist ein bisschen anders als vorher. Ja, und es ist halt auch ein Unterschied, ob du es über die API ansprichst oder ob du es in dem ChatGPT-Interface machst, wo halt Suchtools angestoßen werden, wo er anfängt mit Python zu rechnen und was halt nochmal anders ist, als jetzt nur Text rein, Text raus.
Ja, ja, also gerade so der Unterschied auch aus Entwicklungssicht mit der API zu reden, also die ist einfach deutlich eingeschränkter nochmal. Da ist, ja, wäre es manchmal schön, dieselben Feature-Sets zu haben wie im Client.
Ja, aber jetzt so, der Rollout und war Ihnen das so nicht klar, dass da ein Geschrei kommt, wenn Sie den Leuten quasi ihre alten Modelle wegnehmen? Es war, glaube ich, schon relativ vorhersehbar. Aber ich wär davon ausgegangen, dass dieser Selector erstmal bleibt.
Hätte ich jetzt irgendwie auch, also auch gedacht, auch wenn man halt, ich kann auch zu 100% verstehen, warum sie das gemacht haben. Es macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, dass irgendwer selber Modelle picken muss, weil theoretisch sollten sie in der Lage sein, das am allerbesten zu wissen, für welches Modell für die aktuelle Anfrage wohl das Beste sein könnte oder sollte. Aber warum, also wie sie darauf gekommen sind, dass das kein Problem sein sollte, wenn sie das wegnehmen. Also Menschen sind ja grundsätzlich schlecht damit umzugehen, wenn sich Dinge ändern. Es spielt ja überhaupt keine Rolle, was es ist. Irgendeine Änderung, schrecklich. Und da hätte man irgendwie von ausgehen können. Und man hätte sie ja nicht mal so richtig wegmachen müssen. Oder visible da lassen, sondern einfach einen Sprung in die Einstellungen, wo du sie einschalten kannst. Sie sind per Default aus, du kannst sie selber einschalten, alle sind happy, weil der 99,9% Use Case ist, und das werden sie sicher in ihren Daten sehen, Menschen machen ChatGPT auf und ändern niemals das Modell, weil das normale, die meisten Leute brauchen das nicht. Und ich wette, das ist wie gesagt, fast 100% der Leute werden das sein. Natürlich sind jetzt die 0,4%, die sehr laut schreien, sind halt nun mal sehr laut und die hört man wieder. Aber hätten sie diese Funktion in die Einstellungen gesteckt und dann hätten die drei Leute das halt noch weiterhin gemacht und die anderen hätten das einfach niemals angefasst. Also verstehe ich auch nicht ganz.
Ja, aber das ist ein Sturm Wasserglas. Nächste Woche sind wir da drüber weg. Also das wird nichts irgendwie nachhaltig beeinflussen, sondern das wird da dann irgendwie kommen und dann wird es wieder wegfallen und das ist alles okay. Ja. Aber ist auch besser fürs Branding einfach, also eine Version zu haben und das natürlich auch technisch cleverer zu verkaufen. Ja, wir machen das hinter der Bühne und dann können sie selbst so ein bisschen auch an den Schräubchen drehen, ja. Was bedeutet denn Think Harder? So, und dann, ich meine, was sie halt gemacht haben, ist, ernsthaft gemacht haben, sie haben es für die freien Nutzer direkt rausgehauen. Es kostet ordentlich Geld. Also es ist erstmal Geld in den Ofen schaufeln. Also groß angelegt. Und da diese Stellschräubchen zu haben, so nach dem Motto, ja, hier, Think Harder bedeutet jetzt vielleicht nicht so die ganz teuersten Modelle und so weiter direkt zu verwenden, ist sicherlich auch clever von ihrer Seite aus. Und es ist ernsthaft aggressiv, das Pricing, was sie da angehen. Mit den, wie gesagt, die Nutzung in meinem kurzen Testdurchlauf da mit den 5-6 Prompts ist sicherlich nicht die Nummer, an der man sich aufhängen sollte, ist trotzdem begrenzt, aber nichtsdestotrotz, also die neueste Version einfach allen, auch freien Nutzern zuzukommen zu lassen, ist schon eine Kampfansage, würde ich sagen.
Jetzt, wenn du das mal fürs Coding ausprobieren möchtest, dann ist jetzt mal für eine Woche irgendwie in Cursor ist jetzt mal die Nutzung irgendwie freigeschaltet, auf gratis geschaltet.
Aber in Windsurf auch.
Windsurf möglicherweise, aber das ist halt, also Cursor sagt auch, naja, wir haben halt auch ein Kontingent und wenn das leer ist, ist halt leer. Und dann schalten sie wieder ein bisschen zurück, aber auch nur eine Woche und so. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, was jetzt, wenn du das wirklich jetzt als Agent laufen lässt, was kostet dich das dann wirklich? Ein voller Arbeitstag, wo du den ganzen Tag gegen GPT-5 schlägst, was bist du dann wirklich an Geld los? Ja, sind das Cents, sind das Dollars, sind das $100? Das kann sich natürlich auch trotzdem immer noch lohnen, wenn es kompliziert genug ist. Aber es ist halt, und das ist halt irgendwie dem Anthropic um die Ohren geflogen, ihr $20, $200 Modell. Das Angebot war zu gut. Dann haben sich halt Leute irgendwie Tools geschraubt, um halt vier Instanzen 24/7 laufen zu lassen von dem Ding. Und dagegen halt aufzurechnen, okay, ich habe jetzt vier Accounts mit jeweils $200, das sind $800 im Monat. Ich habe aber in API-Nutzung hätte ich jetzt da irgendwie $20,000 bezahlen müssen. Aber ich habe nur 800 gezahlt. Also hat sich sehr gelohnt, aber so war es halt nicht gedacht. Und die haben jetzt auch an ihrem Abrechnungsmodell ein bisschen rumgeschraubt und machen jetzt wöchentliche Limits und nicht mehr diese 5-Stunden-Fenster und hin und her. Aber wie man es dreht und wendet, es ist halt, wenn du sehr viel dagegen trittst, ist es halt auch tatsächlich teuer zu betreiben.
Ja.
Und die Abrechnung jetzt, wie das pro Token für einen Entwickler abgerechnet wird, unterscheidet sich ja auch sehr stark, wenn du die Preise anschaust, aber es unterscheidet sich auch sehr stark, wie viel Tokens halt eine Agent verbraucht quasi und da aus dem Fenster schmeißt.
Ja. Also ich meine, es kommt ja auch ein bisschen auf deine Codebase an und so, was da alles in das Modell rein muss, aber es kann sich halt, selbst bei astronomischen Rechnungen kann sich das ja tatsächlich trotzdem rentieren. Weil wenn das Ding irgendwelche Sachen sieht, das musst du ja nicht mal einfach, du musst ja nicht Vibe-coden den ganzen Tag. Aber allein schon solche Sachen wie, ich möchte das und das bauen und dann sagst du hier Juni oder Windsurf oder Cursor, sagst du, pass mal auf, ich würde das und das gerne bauen. Ich habe hier so eine Legacy-Codebase. Ist das ein Problem? Und wenn ja, wo? Das kann einfach sofort $20,000 wert sein. Das kann jetzt mal aus Erfahrung. Disclaimer, ich programmiere nicht in der Arbeit. Das ist so besser so. Aber einfach so zu verstehen, was eine Änderung, die man mal macht, mit einem bestehenden Code möglicherweise in Probleme bereiten könnte, ist einfach viel wert. Also ich meine, wenn du guckst, so Tools wie CodeRabbit oder so, die nichts anderes tun, als sich Pull-Requests oder Merge-Requests anzugucken und zu sagen, das ist nicht so geil und das ist nicht so geil, weil guck mal da drüben. Das ist einfach jeden Scheiß-Cent wert. Und umso besser die Modelle werden und umso besser, umso mehr Tokens die können und so, umso toller ist es und umso mehr Kohle ist man dann im Zweifel auch bereit reinzustecken.
Jetzt haben sie auch zum Beispiel ein bisschen Unterschied, glaube ich, gebaut zwischen der Plus-Variante beim ChatGPT für $20 und die Pro-Variante für $200. Da ist auch das Kontextfenster unterschiedlich groß. Mhm. Also wenn du jetzt so ein bisschen mehr von dem Ding haben willst, bist du halt bei der $200-Stufe, was dann wahrscheinlich wieder sich für ganz viele Privatnutzer nicht lohnt, aber was halt im Business-Kontext sich sehr schnell total lohnen kann. Ich wollte noch ganz kurz Meta zu dieser Location und diesem OpenAI Office fragen. Die haben da so sehr viel Holz und so beige Möbel und so Pflanzen in solchen Töpfen hängen. Und ich glaube, das soll voll beruhigend wirken. Aber mich macht das voll aggressiv. Ich möchte auf gar keinen Fall in diesem Office arbeiten müssen.
Vielleicht besprichst du das mal mit GPT, warum dich das so aggressiv macht.
Ja.
ich finde diese das ist schlimmer als irgendwie so ein Wartezimmer bei der Bahn oder so. Das ist so, ich finde es ganz, ganz schlimm und unattraktiv. Diese Bilder da hinten und diese Flaschen mit, das hat doch dann, das ist doch nicht echt. Das ist doch.
Ich weiß nicht, was du hast. In den 70ern wäre das voll der Hit gewesen.
Nee, für mich nicht. Also das ist irgendwie, das ist ja nicht mal, so skandinavischer IKEA-Schick oder sowas. Das ist einfach nur so. So wie
wahrscheinlich hat das Johnny einfach persönlich designt, weil er so ein guter Freund ist. Er hat gesagt, pass auf, ich richte euch das ein, hat dann lange sich da reingesetzt und überlebt und dann so.
So, hier brauchen Pflanzen.
Wie wär's, wenn wir mal was ganz Neues, so Akustikpaneele an die Wand schrauben, das haben wir noch nirgendwo gesehen, lass mal machen. Und dann hat der Sam gesagt, Mensch, was du mal für gute Ideen hast, und das alles genauso umgesetzt.
Ist da was rausgekommen bei der Geschichte, dass diese wie ist die Firma? Oh, IO-Firma, dass die andere IO-Firma jetzt irgendwie ein Problem hat, die IO-Firma mit dem Johnny? Weil die mussten noch die Seite, dass die beste Freunde sind, wieder offline nehmen, weil die IO-Firma und IO den Namen.
Ja. Ich glaube, das war alles egal.
Ja, wahrscheinlich schon.
Noch ist da nichts passiert weiter.
Okay. Anderes Ding dort war noch so, dass sie sagen, diese Beispiele, wo so One-Shot irgendwie ein Spiel gebaut wird oder eine Website, wo irgendwelche Reports oder irgendein Quatsch da steht. Das haben sie natürlich, sie steuern das Modell halt auch mit durch ihren Systemprompt in eine Richtung, wo dieser Systemprompt halt immer versucht, jetzt irgendwie hübsch React oder irgendwas da zu benutzen, und da die Seiten sehen dementsprechend irgendwie alle so ein bisschen ähnlich auch aus, diese Sprachtrainings-Apps, die haben auch alle irgendwie gleich ausgeschaut, weil sie den gleichen HTML-Quatsch drunter benutzt haben.
Ja, das war, glaube ich, kein Witz mit dem, wir mögen Purple machen mal alles Purple.
Und auch in dem Systemprompt hat irgendjemand schon rausgezogen, da sind sehr spezifische Dinge vorgeschrieben, was er machen soll, so welche Tools er benutzen soll und was er nicht benutzen soll. Nimmst mal lieber React, weil Meta voll gut ist oder so, steht da wahrscheinlich drin. Und was sie aber sagen, ist so, du kannst halt mit so einem, es geht in eine Richtung, wo du halt sagen kannst, ich brauche jetzt eine App, die tut XY, und 5 Minuten später hast du eine. Und die kann auch direkt in dem ChatGPT-Interface kann die laufen. Mhm. Die machen ein Fenster an der Seite auf, und da kannst du irgendwie dieses Ding, was das ausgespuckt hat, direkt dort laufen lassen. Mhm. Das ist schon ja so, das geht in eine Richtung, wo du halt viele kleine, simple Apps halt nicht mehr kaufen musst, runter, die machst du dir einfach schnell. Aber das ist auch so ein Punkt, wie das war in den 80ern auch schon versprochen. Jeder kann jetzt selbst in Basic seine Apps schreiben. Konnte halt niemand. Also auch einen Prompt zu generieren, der genau eine App erzeugt, die das tut, was du wolltest, ist auch nicht so ohne.
Ja, die vor allem auch nachhaltig das tut, was du möchtest. Also, weil das eine ist ja zu sagen, pass mal auf, ich hätte gerne eine App, die mir, weiß ich nicht, meine Steuererklärung macht. Du kannst ja, also ist vielleicht ein bisschen zu komplex, oder in Finnland nicht, man weiß es nicht. Aber die Frage ist ja, schafft es diese App, ein Formular zu erzeugen, wo du die wichtigsten Daten eingibst? Ja. Schafft die das am Schluss, dir ein PDF rauszugenerieren, was du dem Finanzamt schicken kannst? Ja. Schafft die App, dass die richtigen Sachen in dem PDF stehen? Ja, vielleicht. Oder halt auch nicht. Und das ist halt so, wenn du ein Spiel machst, ein Lernspiel, dann hast du am schlimmsten Fall, hast du The Dirty Hungarian Phrasebook, the App, dann hast du halt ein Problem, weil du lernst halt Ungarisch, in Wirklichkeit beleidigst du alle Leute. Oder aber du hast eine gute App, und bei manchen Sachen sind die Stakes halt hoch und bei anderen halt nicht. Und dann ist es vielleicht wurscht, ja, wenn deine Spielklick-App, wo du einfach zwischendrin mal ein bisschen rumklickern möchtest und spielen, dass die irgendeinen Fehler hat. Aber bei anderen Sachen ist es halt vielleicht nicht cool. Könnte halt
ja,
auch
oder
sein.
Du kannst halt sagen, dass die Prioritäten auch anders sind. Also zum Beispiel, wenn ich Bildgenerierung denke, da willst du halt Halluzinationen haben, da willst du Kreativität haben, weil du das als kreativ auslegen kannst. So, ich wollte eine Katze haben, aber jetzt habe ich so eine Katze mit so drei Ohren. Oh, ganz nett, so ganz nett. Ja. Aber bei Code oder sowas. Ja, meine Kreativität war gerade nicht sehr hoch, beispielsweise mit drei Ohren. Aber ihr wisst, was ich meine. Also manche Sachen sind halt deterministisch und ja. Bei diese ganzen Bild- und Videogeschichten, also ich meine, Midjourney kämpft ja auch wie nichts Gutes da ums Überleben. Jetzt haben sie ja mit Videoerzeugung angefangen und das ist auch lustig, die Limits im Blick zu behalten und wie sie damit umgehen und auch ständig Sachen ändern, wie OpenAI ja auch ständig Sachen ändert. Also da haben sie jetzt irgendwie mit den ganz, ganz kleinen Videos waren irgendwie 360, also irgendwie was wirklich Kleines wurde da errechnet und jetzt haben sie 27p eingeführt, was irgendwie so 3,5-mal oder 4-mal so viel kostet, in Anführungszeichen, wie das kleinere Videoformat, was schon teuer ist, in Anführungszeichen, an Token, die da verbraucht werden. Deswegen, also ja, diese Kosten im Blick zu behalten und dann natürlich zu bestimmen, irgendwie, wie genau willst du es haben? Also diese Aberzeugung auf Kommando, wie genau muss sie sein oder wie kreativ soll sie sein? Das wird eine spannende Sache. Deswegen, also diese neue vorstellbare Welt, so wir erzeugen uns einfach Software nach Bedarf, am besten augenblicklich, am besten irgendwie direkt in die Retina rein, so beim Vorbeilaufen, ist halt schon verlockend, so die Vorstellung. Und weiß nicht, vielleicht sitzen wir noch in 30 Jahren zusammen und dann ist es vielleicht schon so, aber noch wirkt es dann sehr weit weg zum jetzigen Zeitpunkt.
Oder halt auch nicht. Also es gab immer noch im Hinterkopf dieses Gerücht, dass du auf der Vision Pro einfach sagen kannst, mach mir mal ein Spiel. Hey, Computer, mach mir mal ein Spiel. Und dann passiert einfach dieses Spiel halt eigentlich sehr nah davor. Jetzt so. Also jetzt halt nicht bei Apple, aber
ja, bei Apple sehr weit weg.
Es gibt hier so eine Beta von einer App, die heißt Bitrig. Mit der baust du auf deinem iPhone iPhone-Apps, indem du einfach einen Prompt reinschreibst. Und die generiert dann, also sie nennen es einen Rig, ja, und dann machst du diesen Rig, der führt dann irgendwelchen gerade frisch generierten Code aus. Ich weiß nicht genau, was die da drunter machen. Das ist gerade hier so Early Access mit Anmeldung und Warteliste und solche Sachen. Swift und SwiftUI sagen so, okay. Ja, also es ist im Moment komplett kaputt. Ich bin da in diesem Early Access Ding drin und du sagst halt, sie haben so ein Beispielprompt, haben sie auf der Startseite kleben. Sagst, mach mal einen Aktienticker. So hier, mach mal Swift-Grafik, also Swift-Charts mit dem letzten Tag Daten von der Apple-Aktie oder sowas. Dann rechnet der 2 Minuten oder so und dann zeigt er keinen Chart von der Apple-Aktie, sondern zeigt nur den letzten Preis, was auch schon beeindruckend genug ist, aber es funktioniert halt nicht. Ja. Und gerade so, wenn du jetzt Daten, also die scrapen halt irgendwie auch Yahoo Finance, um da die Daten reinzuholen. Ja, weiß nicht, wie findet das Yahoo Finance? Egal, ja. Aber so, die Idee ist schon nicht schlecht, aber die übernächste Frage ist dann auch, wie findet Apple das, wenn eine App quasi das macht, was du mit Playgrounds machen könntest, dass du da halt einfach Code dynamisch erzeugst und dann ausführst, das ist ja direkt am App Store vorbei.
Ja, also ich meine, was Software angeht und den App Store und dieses Modell, da schließen sich natürlich noch ziemlich viele Fragen an, die völlig unbeantwortet sind. Und ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass sich die ganze KI-Welt auf die Softwarewelt natürlich auswirkt, also gar nicht so im Sinne von Software schreiben, sondern Nutzungsverhalten verändern und Leute machen halt andere Sachen an anderen. Ich meine, wir haben natürlich immer noch die Chatbots, sind ja meistens natürlich auch in der App gegossen, aber jetzt, wenn du halt mit all den MCP-Geschichten anfängst und halt dir Sachen wirklich zusammenbauen willst, dann gerätst du wieder in eine Desktop-Welt zurück und das ist schon relativ faszinierend zu beobachten, dass das eine Welt ist, die völlig abseits ist von dem zwischenzeitlichen nativen Apps, die für Plattformen spezifisch geschrieben werden und liebevoll geschrieben werden. Mhm. Da ist nichts mehr von da. Wenn du dir dann deinen Aktienticker auch in Zukunft dann noch so einen Schmodderticker zusammen ChatGPT'en lassen kannst, dann gut, weiß nicht genau, wo wir dann dahin, in was für eine Softwarewelt wir dann kommen. Aber da verändert sich definitiv einiges, glaube ich, jetzt. Das kann man schon sehen. Und die andere Kiste ist, weil ich hatte gerade diese Woche die Browser-Geschichten, also Perplexity baut ja an seinem eigenen Browser, und die sind ja nicht die einzige Bude, die im Moment an ihren Browser, an so einem Art komischen KI-Browser baut. Und die haben, das Beta-Programm, die sind gerade am Aufmachen, das für so einen breiteren Teil der Nutzerschaft, und das ist auch bei mir angekommen. Der Browser ist halt, ich meine, du hast halt einfach nochmal einen Browser, und dann hast du an allerhand Stellen Perplexity integriert in verschiedenen Formen, was auf der einen Seite Sinn ergibt, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen komisch ist. Es ist irgendwie so wie Browser, wie früher halt als Browser alle, sondern halt als die Suche halt in den Browser an verschiedenen Stellen integriert wurde. Und jetzt kannst du dir dasselbe vorstellen, dass halt die KI an verschiedenen Stellen im Browser Einzug hält. Und ich glaube, das ergibt schon in vielerlei Hinsicht schon Sinn, vor allem wenn Suche und KI sowieso verschmelzen, und dann verschmilzt das natürlich auch alles mit dem Browser noch mehr und mehr. Und sie haben natürlich auch so eine agentische Funktion drin, mit der ich allerdings noch sehr wenig rumgespielt habe, weil die bei mir ganz komische Sachen gemacht hat. Aber es ist halt schon lustig, wenn du natürlich, ich meine, ich hatte auch irgendwie so ein banales Beispiel mir rausgesucht. Ich hatte halt Booking aufgemacht und gesagt, hier, such mir für eine Reise von bis für so und so viele Personen Hotels mit den Kriterien, und irgendwie Hunde müssen rein und solche Sachen halt. Also so den ganzen Kram, den du dir halt mühsam in Booking natürlich auch selbst zusammenklicken kannst. Und das macht, also ich meine, der fing dann an, das zu machen. Er fing sehr langsam an, das zu machen. Das ist ja sehr lustig, wenn du diesem Agent über die Schulter schaust. Das ist also wie wenn du Senioren über die Schulter schaust und die Computer bedienen. Das ist echt lustig.
Und das ist überhaupt nicht lustig.
Die haben auch so einen Gedankengang so. Ah ja, in welche Stadt wollte ich nochmal? Ach ja, diese. Okay, ich gebe mir das ein. So, ich sehe das Feld, in das ich die Stadt eingeben muss. So, ich tippe die Stadt ein.
Ja.
So ungefähr ist es. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ich meine, du kannst natürlich auch 10 Minuten weggehen, klar, und einen Kaffee trinken.
Ja.
Und wenn dann dieses ganze verdammte Reisebuchung tatsächlich erfolgreich, zumindest, oder sagen wir mal, Reisebuchung ist vielleicht noch einen Schritt zu weit, aber dir schon mal all die Hotels rausgesucht wurden, die ungefähr deinen Kriterien und Reisedaten und Verfügbarkeiten und keine Ahnung, was du halt angegeben hast und was du dir vorstellst, entsprechen, dann ist damit tatsächlich schon viel gewonnen. Also da liegt natürlich ein Berg an Potenzial, oder so Suchaufträge. Such halt nach Produkt XY, wenn das Preismarke XYZ gefunden hat, und dann kauf's halt sofort oder solche Sachen. Ich meine, da kannst du ja so viele ganz simple Sachen dann zusammenschrauben. Also die Browser-Geschichte, die ist definitiv interessant. Auch wenn sie natürlich im Moment so ein bisschen nach so einem Gestochere wirkt, weil auch da natürlich jeder versucht zu schauen, wie kriegen wir diese KI zu einem Produkt? Und da sind wir wieder bei dem Selektor in ChatGPT, der wegfällt, weil das halt einfach Quatsch ist, da einen Selektor reinzubauen für ein Modell, was die meisten Leute nicht verstehen, dass du es auswählen musst, sondern das Modell, ja, du kippst einfach deine Frage rein, und dann. Das haben sie auch, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich habe ein Interview gehört mit einem OpenAI, ich weiß aber nicht mehr, wer das von OpenAI war. Und der hat auch, also womit der eingestiegen ist über GPT-5, war praktisch, hey, wir haben keinen Selektor mehr, ist das nicht voll gut? Und das war so ein Talking Point, der extrem wichtig ihm war zu kommunizieren. Dass das sozusagen ein massiver Schritt jetzt ist, dass du halt nicht mehr diesen Selektor hast.
Ja. Wahrscheinlich müsst es schon auch in die Richtung gehen. Und ich meine, es gibt jetzt, musst es ja vorher auch nicht aussuchen, will ich jetzt die gute Google-Suche oder die schlechte, weil sie dann schneller geht oder so.
Ja.
Das war halt sowieso automatisch geregelt. Ja. Na gut. Wenn das kommen sollte, dass sich Apps quasi von alleine schreiben, das zerbricht ja sämtliche Geschäftsmodelle von wie berechnet man Mitgliedschaften und Zeug für Software. Aber da ist halt noch überhaupt nicht gelöst, so wie persistent ist das, wo liegen deine Daten?
Wo leben die? Ja.
Leben die im Betriebssystem? Gibt es dann von, sind das alles Web-Apps? Ist das alles irgendwie React oder ist das dann doch Swift und Quatsch? Ist das auf dem Android dann anders? Weil die würden ja genauso laufen, du müsstest ja den gleichen Prompt nur in Kotlin reinstecken und dann hast du halt den gleichen Schmuh oder auch nicht, ja, aber im Detail, was sind Bugs, was ist Performance, ist ja wurscht, also.
Ja, du hättest auf Android auf jeden Fall den Vorteil, dass es nicht mehr so schlimm ist, dass es diese Handcrafted-Apps nicht gibt. Gibt's ja nicht.
Was ist eine App?
Ja, genau. Also,
kämpfe mit der Frage, was ist ein Computer für 10 Jahre? Und jetzt kommt plötzlich, was ist eine App als Frage?
Ja. Ja, nee, also das wird schon noch interessant. Auf der einen Seite können die halt jetzt sehr viele, sehr, sehr visuell interessante Dinge jetzt schon tun und irgendwie in HTML-Apps rauslassen und vielleicht auch bei den Swift mit diesem Bitrig irgendwas oder ich glaube nicht, dass dieses Bitrig jemals durch den App Store kommt, also mal abgesehen davon, die werden erstmal an Apple schön scheitern, weil also sie sind im Testflight zumindest schon mal drin, aber das heißt ja nichts.
Okay. Ja, aber im Testflight wird auch nicht ganz so genau hingeschaut, auch wenn da auch immer ein bisschen Nervkram ist, aber das stimmt, das ist echt ein anderes Kaliber, ob dann das nicht automatisch, heißt nicht automatisch, dass der App Store da schon gesichert ist.
Naja, und das andere, was ich ansprechen wollte, ist, dass es ganz interessant ist eigentlich, das, was auch für mit Texteditoren und IDEs für Programmierer jetzt passiert ist. Weil das ist losgegangen als Text, ja, also irgendwie VI und Emacs und irgendwelche solche Sachen aus den 70ern, hat sich dann weiterentwickelt zu irgendwelchen bisschen grafischen Editoren und ich komme nicht mehr auf den Namen von dem Ding, was ich in den 90ern verwendet habe. Ich will sagen Cool Edit, aber das war für Audio. Ich komme nicht mehr drauf, was das für ein Ding war, dieser Standard-Windows-Texteditor in den 90ern.
Notepad?
Nein, mehr. Mehr.
Notepad +++?
Maybe. Da gab es irgendein Ding, das, ja, und dann ging es halt einen Schritt weiter, so mit IDEs, die halt irgendwie integriert waren mit deinem.
Ultra Edit, natürlich.
Ultra Edit?
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt, Ultra Edit und dann später Sublime und sowas, aber auch solche Editoren, die dann, wo Leute dann Plugins gebaut haben für Syntax-Highlighting und so die ganzen Sachen. Dann das nächste Ding halt das mit IDEs, die halt spezialisiert sind auf eine bestimmte Sprache, dass du dann irgendwie dann Java in deinem Eclipse reinschmeißt oder was auch immer. Oder halt für dein macOS-Kram deinen Xcode bekommst und sowas. Ist aber mehr oder weniger alles zusammengefaltet worden von Visual Studio Code. Also es gibt sicherlich, Leute benutzen noch Eclipse, so Bylight und so, aber viele Sachen sind halt in Visual Studio Code reingekommen und sämtliche Plugins und Sprachen unterstützen jetzt halt hauptsächlich Visual Studio Code. Aber vielleicht ist das dann damit auch schon so an einem Endpunkt angekommen, weil jetzt die ganzen Agenten, die da so neu daherkommen, halt am besten auf dem Terminal laufen, weil du selber ja kaum noch Code schreiben musst. Ja, das heißt, wenn du der Programmierinterface ist halt dann wieder zurück im Terminal. Da kommt es wieder zurück und du sagst halt deinem Agent, okay, schreib mal irgendwas und dann kannst du es in irgendeinem, vielleicht immer noch Visual Studio Code oder Notepad +++ oder Ultra Edit, dann kontrollieren und vielleicht eine Kleinigkeit ändern. Aber das Hauptinterface ist halt, das sage ich ja auch immer, der Industrie ist in den letzten 40 Jahren nichts Besseres als ein Laptop eingefallen. Und besser als ein Terminal wird es auch nicht. Ja, weil das ist halt die universelle Schnittstelle, die der Computer sprechen kann, was die Leute sprechen können, wo du auch nicht viel Entwicklungsarbeit jetzt in UI stecken musst und irgendwelche UI-Frameworks, weil Text ist Text ist Text.
Dann kommen wir also doch darauf zurück, was Alex neulich gesagt hat, dass das die wahre Lösung ist, so diese Writer-Decks oder wie du es gesagt hast. Mhm. Ist eigentlich also inzwischen auch das. Hui, da hat mich ein Nieser überrascht. Ist das quasi auch die Lösung quasi für alle Leute, die Apps entwickeln wollen? Brauchst du nichts mehr außer so ein, weiß ich nicht, vierzeiliges Pixel-Display.
Ja, deswegen sage ich auch, also Bastis Idee mit seinem Hackbrett, mit seinem billig Linux-Laptop oder sowas, gar nicht so blöd. Altes MacBook irgendwie nochmal aus der Schublade kramen. Da kannst du gegen irgendwas in irgendeine Wolke treten oder in eine VM oder und ich, dieser Text, dieses Textinterface ist halt immer so ein bisschen komplizierter, aber dadurch, dass jetzt die LLMs so textlastig sind, ist es halt, glaube ich, nochmal ein Tick interessanter dass das eine weißt du, also ich kann es irgendwie schlecht sagen, was ich damit sagen will, aber
Doch, ich verstehe das schon. Also nur um das noch kurz um einen Punkt zu erweitern, also wir sind ja dann, kommen zur Frage so, was für Hardware benutzen wir eigentlich, um unsere Arbeit zu tun oder um unser Leben zu gestalten. Und das macht halt auch, also wenn halt viel in der Wolke läuft, hast du halt diese Thin-Client-Geschichte. Die wird halt spannend dadurch, weil diese lokalen Geschichten, Open-Weight-Geschichten von OpenAI laufen zu lassen, alles schön und gut. Wenn die Rechenpower halt irgendwo anders sitzt als nicht in deinem lokalen Gerät, eröffnet das halt ganz lustige Anwendungsfälle irgendwie. Also eine Apple Watch wird irgendwann mal da einsetzbar sein. Und das hören wir natürlich schon seit Netbook-Zeiten, ja, dass das alles irgendwo dann im Web läuft etc. So, aber ich glaube, wir sind jetzt erstmals an einem Punkt, wo das tatsächlich für viele Leute einfach realistisch ist. Also dass die einfach wir sprechen viel über Programmierung gerade. Ich würde noch mal betonen, dass normale Leute, das war ja auch bei OpenAI ein Thema, irgendwie Gesundheitsdaten und so weiter analysieren lassen von den Chatprogrammen dort. Und da ist ja nichts mehr lokal. Also da kannst du vielleicht das PDF, was du vom Doktor runtergeladen hast, wurde da wieder hochgeladen. Aber das ist ja nur dieses Download-Upload-Prozedere. Also weißt du, der Schritt war einfach nur übersprungen, wo die direkt miteinander kommunizieren. Und deswegen, also normale Leute machen damit natürlich nicht Programmierung nur, sondern machen damit diese Alltagsgeschichten. Und das verlagert sich halt dadurch auch weg von dem lokalen Computer so ein bisschen.
Und die LLMs, die fahren sich jetzt in der Wolke irgendwelche Browser hoch. Und Perplexity hängt sich an den lokalen Browser dran und redet mit dem Ding. Also ist halt auch an der Stelle, uns ist seit dem WWW nichts Besseres eingefallen, wie man irgendwie dieses Interface gestaltet. Die sind die Smartphone-Apps, die sind so eine kleine Extraschicht an UI drüber gestreuselt, die halt auch hintenrum mit den gleichen HTTP-APIs spricht. Aber ich denke, so noch ein paar Jahre weiter raus, dann ist das mit diesen Smartphone-Apps halt vorbei, weil das nicht mehr gebaut wird. Weil wieso würdest du denn, oder wer baut denn dann eine App und steckt da sehr viel Geld in UI rein, wenn das einfach ad hoc neu generiert werden könnte. Wo hält dann Apple am Schluss die Hand auf, um da 30% abzugreifen, wenn die App sowieso aus der dünnen Luft sich generiert?
Wie Alex vorhin schon sagte, was ist denn eine App? Ja, wir könnten natürlich jetzt sagen, TikTok ist eine App, die jemand schreiben musste und die irgendwas tut, aber TikTok ist natürlich viel mehr als eine App. Und ich nehme jetzt TikTok als Beispiel, weil das halt die App ist, die am meisten benutzt wird. Und die wird dir, und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, kann ich easy machen, weil ich im Keller bin, die wird dir natürlich so schnell keine AI ersetzen. Also fairerweise, 70% von allem, was auf TikTok passiert, ist irgendein AI-Slop-Scheiß, der halt auch nicht real ist. Aber trotzdem sind da... Irgendwer möchte ja mit dem ganzen Scheiß weiterhin Geld verdienen. Und das ist ja am Schluss so das, was 99% der App-Entwicklung treibt. Und das ist ja auch 199% dessen, was ByteDance treibt. Und da sitzen dann Menschen und denken sich, wie kriegen wir es denn noch besser hin, dass die Leute länger in diese App reingucken und sich unsinnigen Content anschauen. Und das wird sicherlich noch sehr lange dauern, bis solche Suchtmaschinen, wie jetzt beispielsweise ein TikTok oder was dann in 5 Jahren da sein mag, einfach magisch von einer AI erzeugt werden und dasselbe am Schluss passiert. Also oder es wird dann einfach alles von der AI generiert, keiner verdient mehr Geld, wir haben alle so ein Telefon und das ist wirklich wie eine Idiocracy, wo wir den ganzen Tag auf dem Klo sitzen und Ouch My Balls angucken. Ich meine, who knows?
Wir sind so nah dran. Ja, das sind keine 5 Jahre mehr.
Oh je.
Ja, ich meine, dieses Konzept der App ist natürlich auch so ein bisschen überspannt worden, muss man sagen, in den letzten Jahren. Also, dass alles eine App sein muss, ist einfach sehr gut von Apple auch vorangetrieben worden. Aber es ist natürlich Quatsch, dass alles eine App sein muss. Also es gibt so viel duplizierte Apps. Ich bin der größte Freund von Apps, ja. Ich bin wirklich, mein Arbeitsleben besteht daraus, Apps anzuschauen. Größten Teil ungefähr. Aber ich bin doch auch der größte Kritiker, weil nicht alles muss einfach eine App sein. Da kommen immer wieder coole Ideen, aber TikTok ist nur eine App, damit du das auf dem Phone hast und die sich nicht immer dich neu als Kunden gewinnen müssen, indem du auf eine Webseite gehst. Ja? Deswegen ist es eine App auf dem Phone. Das könnte so leicht eine Web-App sein. Ist es ja wahrscheinlich schon. Also sie treiben dich aber trotzdem, das hast du bei TikTok sehr offensichtlich zum Beispiel, also wenn du TikToks geschickt bekommst und du hast die App nicht, dann ist die Weiterleitung ist sofort in den App Store rein. Und dann gibt es irgendwie 15 Browser-Erweiterungen, die das unterbinden, dass du sofort in den App Store reingehst, weil das Video spielt natürlich im Browser. Und da gibt es eine Dynamik, die das natürlich irgendwo beschützen will und diese Apps auf dem Phone einfach als, weil die sehr invasiv sind. Die haben natürlich auch, es gibt zwei Anbieter von Telefonbetriebssystemen und die können dann Push-Mitteilungen schicken und solche Geschichten. Also da ist eine ganz andere Dynamik, weil du eine App bist, aber nicht alles muss halt eine App sein.
Ja, aber das trifft doch eigentlich auf jede App zu. Welche App muss dann zwingend eine App sein? Ja. Doch eigentlich keine. Und vielleicht hatte Steve doch recht mit der Sweet Solution? Vielleicht. haben wir gerade nicht. Also mal hier auf den Tisch gelegt, bitte. Welche App muss denn eine App sein und könnte auf gar keinen Fall eine PWA sein?
Naja, das Problem auf dem iOS ist halt, dass Apple keinen Bock hat, Safari wirklich alles zu ermöglichen. Aber das ist ja nur, weil iOS halt...
Genau, das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal quasi. Mhm. Angenommen, sie hätten das mit der Sweet Solution ernst gemeint und gesagt, machen wir mal weiter so, dann könnte Safari heute plötzlich auch Dinge, die noch viel geiler wären. Aber nehmen wir mal an, ihr hättet das volle Feature-Set, was ein mobiler Browser könnte, dann... Also mir fällt keine App ein, die unbedingt dringend eine App sein muss.
Ja, da könnte man sehr viel machen, wenn man denn wollte. Das würde halt auch heißen, dass das JavaScript gewonnen hat und in so einer Welt möchte ich eigentlich nicht leben, aber der Zug ist auch schon abgefahren, ne?
Ja, Ingmar sagt zum Beispiel, Offline-Content, Maps und Musik kann eine PWA-App, eine PWA völlig machen, ne? Naja. Du kannst einfach sagen, okay, der Unterschied ist halt, die App speichert nicht mehr die Daten in ihrem Container, sondern der Browser macht das halt für die PWA, speichert Musik offline weg. Und genauso gut könnte eine PWA offline im Browser laufen und auf Dateien, Musikdateien, ne? Für viele Leute die Musikdateien macht überhaupt keinen Sinn. Wie Spotify,
Musikdateien. Den jüngeren Hörern erklären.
Genau, aber auch der Browser-App könnte auf lokale Musikdateien zugreifen und die abspielen. Auf Maps kann dieses Ding sich komplett offline laden. Also ich kann Google Maps im Browser offline verwenden, wenn ich das möchte. Ist das smart? Nö.
Heißt aber das warum eigentlich, sollten
sie es auch geiler machen?
Eigentlich heißt das doch, dass tatsächlich WebOS hatte alles richtig gemacht.
Oh. Ja, eigentlich. alles.
Richtig. Weil da war nicht so viel extra Kram zwischen Unterschied zwischen einer Web-App und einer Smartphone-App auf WebOS. Ja, das war so fast das gleiche Ding. Ja. Hättest du die gleichen Entwickler hinsetzen können. Die kennen und lieben ihr JavaScript. Ja, 1 plus 1 gibt 11. Es ist einfach die beste Sprache.
Ist immer so gut.
Und ist jetzt anders gekommen, ja. WebOS hat es nicht geschafft. Irgendwie iOS und Android haben sich da durchgesetzt und haben jetzt ihre Stores dort laufen. Aber ich glaube, die Richtung ist eher, dass das nichts wird. Und wenn halt Apple nicht gezwungen wird, von der EU den App Store aufzumachen oder so, vielleicht ist auch in einer gewissen Zeit das mit dem App Store einfach von alleine vorbei, weil alles sich woanders hin bewegt hat, die neuen spannenden Sachen. Vielleicht bleibt es auch alles bei TikTok, ich weiß nicht.
So. Wahrscheinlich.
Gut, Bits und so Plus könntet ihr klicken, dann bekämt ihr Zugriff auf die Real-Life-TV-Website, wo immer der Stream von der Sendung hier ist. Wenn ihr da noch nicht drauf wart, da läuft jetzt zum Beispiel dieser Stream von hier. Das ist quasi so wie in Spaceballs. Ja, das ist in diesem Moment läuft gerade dieser Stream hier von diesen Spaceballs. Und das ist immer sehr lustig. Auf jeden Fall ist das jetzt neu gemacht, neu gevibe-coded. jetzt mit einem neuen Cookie-Login. Man kriegt die letzten sechs Sendungen jeweils als die fertige Episode und als den Real-Life-Stream. Und da könntet ihr zum Beispiel drauf gucken auf die Real-Life-TV. Und wenn ihr jetzt einmal eingeloggt seid, bleibt ihr mit dem Cookie eingeloggt, bis das abgelaufen ist. Und jetzt läuft einfach in diesem Video immer wieder das gleiche Video in der Schleife und in der Schleife und in der Schleife. Und das ist so gut.
Ich bin stundenlang angucken.
Also bitte und so Plus klicken, dann könnt ihr da immer zusehen und habt hier unten eben auch nochmal die anderen paar alten Folgen nochmal mit YouTube-Thumbnails und Hamstern und mit irgendwelchen Stripclubs und irgendwas. Das ist
fantastisch.
Alles sehr gut. Also könnt ihr mal gucken, wenn ihr da eine Weile schon nicht mehr wart, realife.tv, bitte und so Plus klicken und dann gibt es da ein endlos Video im Video im Video im Video bis an den Horizont und Basti, der lacht oder so.
Das ist exzellent.
Sehr gut. Okay. Und chatten könnt ihr dann auf dem YouTube zum Beispiel immer, wenn ihr da zum Beispiel zeitnah dabei seid. Aber YouTube geht auch, das habe ich auch neulich gesehen, ich habe irgendwas live angehört und es war relativ zäh. Eigentlich bräuchte man immer noch so eine Vorhersage, wie lang die Sendung ist. Das ist bei uns meistens schon relativ gut einsehbar. Dann kann man aber quasi eine Stunde später anfangen bei einer 2-Stunden-Sendung auf 2x durchhören und ist dann am Ende. Das geht mit YouTube auch. Also du kannst den Livestream zurückspulen und schneller dann nochmal aufholen.
Ich habe jetzt gerade überlegt, warum man, wenn man sich den Podcast nachher anhören möchte, warum man die erste Stunde überspringen will, um dann den Rest mit 2x. Aber jetzt habe ich das auch kapiert.
Also bis unser Punkt Plus. Herzlichen Dank an alle, die das tun. Gut. Dann die Beta 5 von iOS ist raus. Wie ist der aktuelle Liquid Glass Zustand? Haben Sie es unter Kontrolle?
Ah, ich weiß nicht, ich hätte gerne Leo noch dazu gefragt, was er so empfindet. Die ist der Wegrand auf jeden Fall. Die Watch ist sehr, sehr glasig geworden. Also auf der Watch ist alles sehr gläsern. Die Beta 5 ist okay, würde ich sagen. Also viele hatten mit der Beta 4 Probleme. Ich bin auf diesem Entwicklerpfad, nicht auf der Public Beta. Die entwickeln sich ja so ein bisschen anders. Zwar schon zweigleisig, aber steuern die gleichen Dinge an. Jedenfalls die Beta 4, da hatten viele Leute Probleme. Ich hätte ja platt machen müssen. Also mein Gerät, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich keine Probleme hatte mit der Beta 4. Die Beta 5 ist Kleinigkeiten korrekt. iPadOS ist halt super spannend. Also iPadOS 26 in der neuen Beta ist super spannend von der Funktionalität. Es fliegt dir halt noch links und rechts und oben und unten um die Ohren so, was du da so abfeuerst. Aber es ist halt von der Funktionalität super spannend. iOS ist relativ solide, würde ich sagen. Also es ist wenig Probleme auch irgendwie, also auch technisch so, was den Akku angeht und so weiter. Das ist alles überstanden, würde ich sagen.
Ich hatte jemand gelesen, der hatte sich beschwert, dass auf der UltraWatch WatchOS 26 passt nicht zu dem Metall-Look von dem Gerät. Der hat gemeint, die glasigen Buttons und das Glas auf dem in der Software würde sich mit der UltraWatch beißen.
Meinung hat jeder. Also das kann man sicherlich äußern, muss nicht stimmen. Der Glasnook, über den können wir halt streiten, werden wahrscheinlich die nächsten 4-5 Monate noch tun. Aber oder 4-5 Jahre. Aber ich finde, es ist okay. Also es beißt sich nicht ungefähr mit dem, also es beißt sich nicht mit der Watch direkt, würde ich sagen. Es sieht schon alles sehr modern aus. Also ich bin jetzt 2-3 Mal zurück auf iOS 18 und das ist schon deutlicher Unterschied. Also so viel man Negatives auch sagen kann. Also frischer sieht Liquid alles aus.
Leo, passt Glas zur Apple Watch Ultra?
Ja, natürlich. Ja, also es ist schwierig, sich da schon abschließend zu Liquid Glass. Also mir fällt schwer, schon abschließend zu Liquid Glass eine Meinung zu bilden, weil wir in so einem wilden Prozess immer noch gefangen sind und so viele Sachen hin und her gehen. Aber mir geht es ähnlich wie Alex. Also wenn du plötzlich auf ein Gerät wechselst, auf dem iOS 18 läufst, dann denkst du, hups, was ist denn hier los? Da stimmt dann irgendwas nicht. Und auch, oder jetzt halt auch, oder in iOS 26 natürlich Apps, die noch nicht angepasst sind, fallen dann auch so ein bisschen aus dem Fenster. Und auf der Watch ist es ja so, das ist ja ganz lustig, dass die Watch lange am unliquid-glasigsten war. Nein, wir müssen mal kurz festhalten, was am unliquid-glasigsten ist, nämlich VisionOS, weil da ist nichts mit Liquid-Glas, da ist nichts. Okay. Das ist nichts. Was ist denn? Diese Geschichte, das ist alles von Vision Pro, also egal. Okay, und die Uhr, bei der Uhr war lange auch relativ wenig von Liquid Glass zu sehen. So ein paar ganz kleine Button-Elemente. Und jetzt so in den letzten Betas, jetzt gerade auch nochmal mit der Beta 5, hat Apple das deutlich hochgeschraubt, muss man sagen. Also in der, sowohl in den der Mitteilungszentrale als auch, also da war es vorher, war es schon im Kontrollzentrum zu sehen, aber jetzt ist es in der Mitteilungszentrale, haben sie jetzt Hardcore gemacht. Also da ist jetzt, da ist jetzt Bonanza, Liquid Bonanza. Es ist ein bisschen crazy. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es ist jetzt super gut und perfekt und so muss das sein und schippelt. Aber es ist ziemlich verrückt, weil du hast halt, also deine Mitteilungen sind halt natürlich eben auch, die Mitteilung besteht aus diesem Glaselement und der Hintergrund besteht letztlich aus deinem Ziffernblatt. Und je nachdem natürlich, was du als Ziffernblatt gewählt hast, gerade wenn du ein Foto-Ziffernblatt gewählt hast oder überhaupt ein Ziffernblatt, was sehr viele verschiedene Farben hat und sehr bunt ist, dann ist dieses Ziffernblatt sehr präsent im Hintergrund, weil halt Liquid Glass, verdammt nochmal. Und du siehst halt durch deine Benachrichtigungen durch. Aber also ich kann auf der anderen Seite auch mich dem nicht ganz entziehen, diesem Reiz dieser verrückten, völlig crazy Oberfläche, in der sich halt alles rumspiegelt und an den Rändern Licht bricht und es reagiert ja auch so ein bisschen auf Bewegungen und alles Mögliche. Also eine gewisse Faszination bleibt da schon wenn man halt die Problematiken unter den Teppich kehrt und einfach das hinnimmt, dass halt manche Sachen, ja, dass man vielleicht manchmal zweimal hinschauen muss. Mhm.
Ja, und Funktionalität ist auch nochmal also spannend. Mir war das gar nicht aufgefallen, da habe ich was gelesen, dass auf iPadOS die Ampelknöpfe verschiedene Größen einnehmen, ob du da mit dem Cursor hinklickst oder mit dem Finger. Also der Finger, da wird der Ampelbutton jetzt größer und lässt sich leichter klicken. Was einfach spannend sind, die Menübar, die jetzt auf externen Bildschirmen dauerhaft angezeigt wird.
Ja, das ist schon sinnvoll.
Sehr cool, sehr cool. Dann auf der anderen Seite die Foto-App auf iOS, die in falsche Richtung wischt, ist super lustig, wenn du weißt, dass, also die wischt im Gegensatz zu allen anderen Elementen auf iOS einfach in die falsche Richtung, die folgt dem Finger anders. Und was sie gemacht haben, sie haben sich nicht geändert, sondern die haben einfach ein Setting eingebaut in die Kamera. Was ernsthaft, also ich bin fest davon überzeugt, das Setting fliegt raus und irgendwer besinnt sich und kehrt diese Scroll-Geschichte um, aber es ist super lustig, was da technisch
dann. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das Setting nicht einfach auch in der finalen Version sehen.
Aber der Sinn erschließt sich mir wirklich nicht. Also warum sie
die Scroll-Richtung umgedreht haben, ja, das würde ich auch gern wissen. Also ich meine, auf der anderen Seite.
Es sind ja eh nur zwei Knöpfe,
zu anfangen. Ich meine, vorher. Wie sagt man, ich glaube, diese Bedienelemente, die haben einen bestimmten Namen. Ich glaube, die heißen irgendwie Karussell oder also das, was du praktisch so schiebst. Das heißt, wenn du mit dem Finger nach rechts schiebst, dann bewegt sich das nach links, weil es halt natürlich sein soll. Ja. Aber jetzt verhält sich diese Auswahl von den verschiedenen Foto- und Kameramodi verhält sich im Moment so, wie sich natürlich auf der anderen Seite halt eine normale Tab-Leiste verhält. Mhm. Weil wenn du ja über diese Liquid-Glas-Tab-Leisten mit dem Finger ziehst, dann wandelt ja diese Glaslupe unter deinem Finger mit dem Finger praktisch mit von einem Bedienelement aufs nächste. Und so verhält sich jetzt komischerweise auch die Fotos-App. Es ist sehr seltsam. Also ich will nicht in Zweifel stellen, dass das sehr seltsam ist. Und dass sie da ein Setting eingebaut haben, ist halt, dann weißt du halt schon, okay, jetzt ist alles vorbei. Also da ist irgendwie alles hinten runtergefallen, weil keiner mehr wusste, was da los ist.
Es ist ja so ein ähnliches UI-Ding wie auf dem Apple TV, die Auswahl. Wenn du dort die Auswahl von links nach rechts schiebst, könntest du ja auch argumentieren, eigentlich willst du den Content in der anderen Richtung drunter schieben. Es ist die gleiche Diskussion mit dem Mausrad, natürlich oder nicht.
Ja, Mausrad-Scrolling ist natürlich auch nochmal eine eigene Frage, wie rum du da scrollen willst. Und ich meine, wir haben, wer sich zurückerinnern kann, wie viele Diskussionen wir über verdammt Natural Scrolling hatten. Ja. Das ist halt ein bisschen unter den Teppich gefallen, weil es schon lange her ist und weil alle akzeptiert haben, dass Natural Scrolling halt einfach tatsächlich Natural Scrolling ist.
Aber es ist ja schon
lange gedauert. Und mit der Maus ist es komisch, weil mit der Maus ist es halt nicht natural, wenn du es in Anführungszeichen umdrehst oder verkehrt herum machst.
Und auch wenn du zum Beispiel einen Scrollbar mit der Maus klickst oder wenn du einen Scrollbar auf iOS mit dem Finger nimmst, nach unten ziehst, dann fährt der Content nach oben.
Mm.
Was ist es dann? Rauf oder runter?
Ja, ja.
Ich denke aber schon, dass das Leute erstmal ausreichend verwirren wird. Allein das Kamera-Interface ist wahrscheinlich der größte Schocker für die Leute, die das dann irgendwann installieren.
Vermutlich. Also Kamera würde mich nicht wundern, wenn wir da große Dramen drum hören und Leute völlig aus dem Häuschen sind. Ich habe gemerkt, dass ich, seit dieser verdammte Kamera-Button am iPhone dran ist, ich interagiere nicht mehr mit der Kamera-App.
Ja, das stimmt. Aber
das ist total komisch. Das ist mir aufgefallen und hat mich ein bisschen verwirrt, weil mir das nicht so bewusst war vorher und ich diese Diskussion verfolgt habe und dann gemerkt habe, so, okay, mir ist das mit dieser Scroll-Richtung ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, ich habe dieses Element noch nie benutzt, seit ich iOS 26 installiert habe.
Ja, ja, und ich glaube, ich bin ähnlich da veranlagt, diesen Kamera-Button nur zu benutzen. Und ich war genau gestern oder vorgestern war hier Einschulung und dann standen die Kinder irgendwie so schön angezogen, aufgereiht da vor der Schule und dann hat iOS nur ein Gesicht erkannt und nicht zwei Gesichter meiner Kinder. Und dachte ich mir, okay, ist iOS-Bug irgendwie, das ist normal und ich fotografiere nie mehr im Porträtmodus, seitdem der Porträtmodus quasi automatisch passiert. Und da war ich mir aber nicht sicher wegen iOS-Bug und dachte ich, jetzt wählst du mal den Porträtmodus aus. Glaubst du, ich habe diesen Modus gefunden. Also ich habe es nicht geschafft. Die Kinder sind vorher weggelaufen. Also ich habe wirklich, und ich dachte mir, ich kenne mich aus unter iOS, weißt du, so die Kamera. Aber die Kamera, also da diese Buttons, da werden, glaube ich, wirklich Leute drüber stolpern. Das ist, weil es echt nicht einsehbar ist. Wenn du es dann einmal gemacht hast, dann weißt du ungefähr, wo es ist zumindest. Aber die Knöpfe auch und so weiter. Also ich bin mir da, einfacher ist sie. Aber ich weiß nicht, ob das gut ankommen wird.
Ich habe vor ein paar Tagen ein paar Fotos gemacht und hier so irgendwie unter so einer Tribüne irgendwie schön duster und schummrig und so und die iPhone-Kamera hat gesagt, hey, hier ist dunkel, ich mach mal hell.
Ja, gut, das ja, ja, da muss man die Tricks halt kennen darum, weil hell ist immer besser dann. Also da wird das allgemeingültige Hauptsache, was zu sehen, der Weg eingeschlagen bei der Kamera.
Naja.
Ja, weil die meisten Leute, weißt du, die meisten Leute wollen dann was erkennen auf den Fotos, deswegen ist das, glaube ich, und das auch, runterzudrehen ist.
Auch für die anderen Fotos jetzt in der Sonne an dem Tag fand ich den Standard-Look irgendwie überhaupt nicht passend. Also jetzt bei denen habe ich alle den Fotostyle irgendwie zwei nach rechts gezogen auf natürlich. Das hat mir jetzt für die Fotos zum Beispiel besser ausgesehen. Aber mag sich auch unterscheiden. Und draußen in der Sonne kannst du eh nichts sagen, weil wenn es ein bisschen warm ist, das Telefon sich halt dann doch sehr, sehr flott das Display ausschaltet und keinen Bock mehr hat. Heute habe ich sogar wirklich geschafft bei 35 Grad draußen, dass es mir ganz ausgegangen ist und gesagt hat, hier, Temperature, mach mal aus jetzt.
Oh, ja,
jetzt
reicht's. Okay. Das habe ich schon komischerweise schon lange nicht mehr gesehen, aber ja. Also diese Display-Dimmen kenne ich natürlich auch.
Also, dass er mir ausgeht und hier das Temperature-Warnung anzeigt, habe ich mehr mit einem 10er und 11er gehabt. Mhm. Ja, und also auch so, dass es indoor aber nur beim Laden sich selber so heiß gemacht hat, dass es ausgeht.
Ja,
ist ja schon mal passiert. Aber jetzt mit dem 16er war, glaube ich, das erste Mal, dass der wirklich aufgegeben hat. Das war jetzt am Abend bei 35 Grad, hat das Auto zumindest gesagt.
Oh, da könnt ihr hinkommen.
Hast den ganzen Tag draußen gearbeitet, ne? Mhm. Hast du mitbekommen?
Das war schwierig. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass es warm ist.
Okay, wir hatten noch eine Frage und zwar, wie ist denn das mit Apple und können die noch Design? Ja, haben die noch Designer und so? Und haben wir letztes Mal auch besprochen, so, es gibt ja keine schönen Icons mehr, weil niemand sich mehr um Icons schert. Das stellt sich raus, Apple hat in der Woche halt auch so eine Icon-Diskussion angestoßen.
Das ist einfach so extrem lustig, weil inzwischen habe ich das Gefühl, da sitzt so einer und sagt so, hey, Hey, jetzt nimm mal den Feinde und verhunzt den mal so schlimm, wie du kannst. Und dann so voll der Aufruhr, ja. Und dann hat er gesagt, jetzt nimm mal Macintosh HD. Nimm mal das Ding und mach mal das schrecklichste Icon. Und dann knall mal ein Apple-Logo drauf, so groß, wie es geht, aber irgendwie falsch und von der Perspektive alles falsch. Mach das mal.
Also ich habe ja immer das Gefühl, die wollen was von irgendwas ablenken, weißt du? Die wollen irgendwie was so dramatisch machen und hintenrum irgendwelche Sachen ändern, sodass du denkst, irgendwie alle kümmern sich um das Icon und sprechen darüber, aber hintenrum, da laufen irgendwie die kleinen Bugs vorbei. Also
du meinst, sowohl der Finder als auch das Festplatten-Icon jetzt sind Ablenkungsmanöver, damit wir nicht auf die kaputte Apple Intelligence zu sprechen kommen. Das war ja noch, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, übersehen.
Die sind einfach mit Image-Playground designt, weil das ist exakt das, was herauskommt, wenn du Image-Playground-Icons entwerfen lässt.
Es gab so eine Ansprache, so eine company-wide Ansprache von Tim Cook und den Managern an alle Belegschaft, und die ist natürlich auch ausreichend dann geleakt, dass sie also sich voll in AI reinlehnen, und AI passiert als erstes jetzt bei Apple, also nicht als erstes, sondern dann als das andere. Also
ja.
Und Federighi, der sich jetzt um Siri kümmern soll, sagt, also hier, die ganze Firma steht komplett hinter Siri, ist nicht so wichtig, wie jetzt Siri zu shippen, und wir haben es jetzt geknackt, und wenn dann im April oder irgendwann 26 neue Siri shippt, da werden aber den Leuten die Hosen wegfliegen.
Ja, ich meine, offensichtlich, sie haben ja jetzt den Siri-Researcher aus Deutschland eingeflogen, quasi.
Ist nur für Security, bin ich zuständig.
Ja, das hat sie wahrscheinlich ausgerissen.
Nee, aber das selbst nur intern, wenn man weiß, dass diese Präsentation liegt, so sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass jetzt neue Siri wird das, was wir versprochen haben, noch übertreffen. Wenn man beim letzten Mal die Versprechung nicht mal halbwegs einlösen, das ist schon mutig.
Ist schon wild, ja. Also wenn das aus dem Blauen heraus versprochen wurde oder ins Blaue hinein versprochen wurde und da nichts dahinter steckt, dann wäre es ziemlich dramatisch, muss man sagen. Ich meine, das ist ja das, was sie unter Beweis stellen müssen, ob sie halt diese Siri-Geschichte eingefangen bekommen. Und auf der WWDC wurde ja sich extrem bedeckt dazu gehalten, und sie haben wirklich rumgeredet und drumherum geredet und versucht, sich nicht festzulegen und keine Versprechungen zu machen und keine, hey, voll der Superhype, den Superhype aufzubauen, zu sagen, und dann das aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich auf dieser internen Veranstaltung, wenn wir diese dort geleakten Zitate einfach mal für so gefallen als wahr annehmen, dann ist es ja extrem wild zu versprechen, dass das irgendwie weit darüber hinausgeht, als das, was sie halt eigentlich angenehm.
Was sie halt gesagt hatten, also wir hatten bei der WDC schon in manchen Interviews hatten sie gesagt, oder der Federighi gesagt, sie hatten so Version 1 neue Siri und V2 neue Siri, und haben damals nicht gesagt, was das heißen soll. Und was jetzt da mit rauskam, war so, dass das V1 Siri war quasi das, haben sie sich das gleiche Problem gebaut, wo halt Google mit dem Assistant reingerannt ist, dass du halt entweder Timer stellen oder Fragen über den Eiffelturm beantworten kannst, aber nicht beides gleichzeitig. Mhm. Und das wäre jetzt Version 2, was das dann vielleicht kann.
Also was man natürlich nicht vergessen darf, was zum einen, es war ja eine interne Veranstaltung, Surprise, dass da jetzt was rausliegt, also wer hätte das auch jemals denken können, aber eine Sache, die wir immer wieder gerne vergessen, ist, dass Sprache und Wörter Realitäten schaffen. Also das kann man jetzt für Quatsch halten, aber Science says differently. Also wenn ich natürlich das nicht nach draußen gebe als Marketing-Claim, den ich am Schluss auch einhalten möchte, sondern mich zu den Leuten wende, die am Schluss das bauen und das bauen werden und das besser machen werden und das perfektionieren werden und denen sage, wir bauen die geilste Siri, weil wir glauben daran, dass wir die geilste Siri bauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das am Schluss auch rausfällt oder etwas, ein Inkrement rausfällt, was in diese Richtung geht. Versus wenn wir sagen, komm mal, also ich glaube, wir schaffen es schon irgendwie, Siri ein bisschen weniger Kacke zu machen. Das hat schon einen anderen Impact auf die Leute, die da am Schluss dran arbeiten.
Das Komische ist ja, dass die Aussage im Prinzip so, die ist nicht in die Zukunft gerichtet gewesen, die Aussage, sondern die Aussage war, wir haben das jetzt bereits geschafft. Voll cool, Es ist noch viel besser, als wir es angekündigt haben. Also das ist sozusagen, also ich verstehe, was du sagst, und da ist natürlich viel Wahres dran, dass du dich da, offensichtlich, wir haben ja jetzt schon so andere geleakte Siri-Pep-Talks gehört, wo Leute irgendwie nach Hawaii schwimmen sollten und dann nicht angekommen sind und komische Sachen da irgendwie offensichtlich in Räume geworfen wurden. Aber also die Aussage jetzt von Federighi, was, ich meine, wenn sich Apple Software-Chef halt hinstellt und sagt, das Ding ist, das kann jetzt noch mehr, das ist schon ziemlich wild.
Ja, aber wenn das jetzt bei intern so gut schon funktioniert, dann shippt es ja mit 26.0, richtig?
Na klar. Nein, ja, ich meine, gut, das wäre vielleicht ein bisschen, also jetzt sollen sie auch mal den Ball ruhig flach halten und schauen, dass sie das wirklich zusammengenäht bekommen, so dass du das dann halt auch ernsthaft rauslassen kannst. Aber es hat mich erstaunt, dass so kurz nach der WWDC, auch wenn es eine interne Veranstaltung war und wenn da natürlich ein anderes Kalkül hinter den Aussagen natürlich auch liegen mag, aber trotzdem Apple ja auch klar sein muss, dass davon Zeug nach außen dringt, sich auf so dünnes Eis zu begeben, also noch weiter auf dieses dünne Eis zu begeben, auf dem sie sowieso schon sind mit dem Kram.
Nicht sicher. Also es ist halt auch so ein bisschen, wenn du so Motivationssprech anfängst und so die Firma hinter dir versammeln möchtest, dass alle an einem Strang ziehen und so weiter. Es ist halt so ein bisschen auch so wie so ein Motivationstrainer, der halt sagt, du schaffst das, du kannst das und so weiter, aber du kannst es halt nicht. Ja, du kannst ja so viel, kannst du wünschen, du könntest es, ja, aber du lernst halt jetzt über Nacht nicht Chinesisch. Ja, du kannst es doch so sehr wollen, es wird halt nichts, es ist zu kompliziert.
Das ist der feine Grad, auf den man da gehen muss. Also man kann. Das wird jetzt wenige Leute verwundern, aber das ist hier, manchmal bin ich so der Motivationstrainer bei mir in der Arbeit, weil ich hab ein Team, die machen Sachen und der Unterschied ist zu den Siri-Leuten, also ich möchte den Leuten gar nicht so nahe reden, also zum Zustand der Siri, im Vergleich dazu weiß ich zum Beispiel, dass mein Entwicklungsteam extrem fähig ist und die können verdammt geilen Scheiß bauen, wenn sie wissen, was sie bauen sollen und ne, wenn das alles irgendwie klar ist. Und manchmal ist da so ein Pep-Talk super hilfreich. So, weil du dann sagst, ich weiß, dass ihr den geilsten Scheiß bauen könnt und dass wir genau das bauen und das voll geil wird. Und dann kommt das sehr gut an. Aber wenn du natürlich da nur Pfeifen sitzen hättest, dann bin ich voll bei dir. Da kannst du noch so geilen Pep-Talk erzählen, das wird dann nichts helfen, wenn die dann irgendwie nicht wissen, wie sie 1 und 1, dass es 11 ist bei in JavaScript. Das ist dann blöd, aber gebe ich dir recht.
Aber auch so jetzt bei so anderen Sachen innerhalb von Apple, da scheint es ja hierzu, also wenn du zum Design-Team gehst, die Icons designen, ja, und erstens ist die Hälfte nicht da. Weißt du, sind alle gleichzeitig im Urlaub, zusammen mit dem Alan Dye irgendwie in Italien, irgendwie schön rudern gehen oder sowas. Mhm. Dann kommt Federighi rein, wir brauchen, guck mal hier, unser HDD-Icon. Wir haben keine drehenden Platten mehr, seit den iPods irgendwie schon nicht mehr in den Rechnern und so. Wir verkaufen nur lang echt kein MacBook mehr mit einer drehenden Platte. Wir müssen das Icon ändern. Und da steht so in einem leeren Büro und da ist einfach niemand. Ja, und das ist der Dude, der sonst irgendwie die Pizzateller abräumt, der hat halt jetzt dieses Icon gebaut.
Ja.
Das geht doch nicht.
Das naja, das ist Ändern des Icons, das ist echt nicht das ist überhaupt nicht der erwähnenswert. Das kann gerne geändert werden, aber die Qualität des Icons, die hat mich doch dann auch erstaunt, muss ich sagen.
Das ist so extrem lustig, weil ich hab nur mitbekommen, dass dieses Icon geändert wurde. Das lief irgendwie so durch, ich habe die Änderung gar nicht gesehen und ich dachte mir so, finally, ganz im Ernst, das ist ein schönes Icon, das alte Icon.
Ja, das muss man
fairerweise sagen.
Sehr gutes Icon.
Aber dann habe ich mir gedacht, aber es ist halt eine echte Festplatte mit drehenden Scheiben. Was regen sie sich denn jetzt aus? Ganz im Ernst, come on. Also man wird ja wohl mal so ein Icon der Zeit anpassen. Und dann habe ich es halt gesehen. Ich habe es verstanden.
Und da fällt einem irgendwie einfach so, der Mund bleibt einem einfach so offen stehen. Weil man sieht so dieses völlig absurde Konstrukt, das vorne und hinten, also ich meine, es ergibt ja überhaupt keiner Welt, ergibt irgendwas davon Sinn. Also ich meine, abgesehen, es sieht halt scheußlich aus. Es ist ein riesiges Apple-Logo aus unerklärlichen Gründen
draufgeplanscht. Warum ist da ein Apple-Logo drauf?
Und es stimmt halt hinten und vorne nicht, ganz abgesehen.
Das drei
von
Löcher
der Geschichte, dass halt keine von den SSDs da drin so aussieht. Also ich meine, ich verstehe es halt. Also ich weiß einfach nicht, wo sie da hinwollen. Sie haben ja die anderen, die haben ja die anderen Disk-Icons auch neu designt. Und die aber die sehen zumindest so aus, dass man, also da kannst du sagen, ja, okay, also mir fehlt, ich mochte die irgendwie mit ihrer Fluchtlinienperspektive, das fand ich irgendwie sinnvoller und das neue, dieser neue Stil, der gefällt mir nicht so. Aber die, zumindest die kann ich irgendwie akzeptieren, aber die, dieses Macintosh HD scheußliche Ding, das ist einfach wirklich ein Desaster. Und ich bin halt sehr neugierig, weil den Finder, den haben sie natürlich nicht komplett, den haben sie völlig vermurkst, dann haben sie ihn zurückgedreht und haben ihn aber nicht ganz wiederhergestellt, sondern nee. Der hat ja immer noch seinen seltsamen Rahmen, der fächert so aus und also ich bin mal gespannt, ob sie jetzt auch bei Macintosh HD Icon, ob sie da auch nochmal nachbessern, weil das ist echt ein relativ, also ich finde es ein Desaster. Du kannst natürlich sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, weil es sieht sowieso kein Mensch mehr, es weiß auch niemand, was das für ein Icon ist und es ist irrelevant unterm Strich und das stimmt auch ein bisschen. Wir haben noch ein anderes Problem bei den Icons und ich weiß nicht, ob ihr da auch drüber gestolpert seid, aber ich merke, dass das mir sehr stark geht und ich habe jetzt in den letzten Tagen, gerade die Woche fing es an, dass man so ein bisschen gehört hat, dass Leute da auch drüber diskutieren, also scheint mehreren so zu gehen offensichtlich. Diese neuen Icons und ich finde manche eigentlich ziemlich schick von den anderen neuen Icons, also die Apple so auch für seine Standard-Apps gebaut hat und so weiter, die sehen unscharf aus für mich. Die sind nicht scharf. Wenn ich auf mein iPhone oder auf ein Mac schaue, mit iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, egal, dann ist das so, als wären meine Icons blurry. Mhm.
Hatte ich auch von gelesen, jetzt selber noch nicht gesehen, aber das war auch mal so ein Ding mit Pixel Perfect Design, ja. was sich natürlich ein bisschen aufgelöst hat, aber wenn sie jetzt, wenn zum Beispiel auch die Finder Sidebar Icons, die haben ja seit langer Zeit schon ihre Farbe verloren. Das war ja auch ein Indikator dafür, was dieses Icon jetzt ist. Ist es ein Download-Folder, der war früher vielleicht mal gelb oder deine was auch immer, hat eine andere Farbe. Die Farbe ist ein wichtiger Indikator. Deswegen ist auch der einheitlich eingefärbte Homescreen um Springboard und den ganzen Icons in einem Farbton ist halt auch Quatsch. Weil dann hast du nur noch die unscharfe Form und nicht mehr die Farbe als zusätzlicher Indikator. Und dass die Icons und Zeug unscharf rendern, habe ich auch gelesen, ja. Das Chat sagt auch unscharf.
Ja, also es ist, also das scheint irgendwie ein komplexeres Problem zu sein und auch eine Kombination mit den eigenen Augen und dem, was halt Apple da irgendwie an Zeug über die Icons legt, um die so ein bisschen classy und manche, auch Apple hat ja seine Icons auch so ein bisschen plastischer, so ein bisschen 3D-artiger gemacht und dann kommt noch dieser Glaseffekt drüber, den sie ja teilweise inzwischen auch schon über Fremd-Icons legen und auch bei den Fremd-Icons sehe ich dann, dass bei mir ist zum Beispiel ganz schlimm, dass das Icons von der Fotos-App, es ist halt einfach so, als schaue ich auf so einen unscharfen Farbblob. Das ist völlig irre. Und es ist natürlich, es hängt auch stark davon ab, welcher Größe das Icon gerade ist. Also wenn ich zum Beispiel das in der in Apfeltab irgendwie auf dem Mac so in der großen Leiste sehe, je nach Display, dann sieht das auch scharf aus. Aber wenn ich das zum Beispiel in klein im Dock sehe oder auf dem iPhone in der typischen Größe, die es dann da halt auf dem iPhone, auf dem Homescreen hat, dann ist es halt verdammt nochmal für meine Augen zumindest unscharf. Und das finde ich ziemlich irre. Also das ist einfach super irritierend und offensichtlich geht es auch, also das ist, scheint nicht alle Augen, nicht bei allen Augen zu passieren. Also längst nicht jeder sieht das offensichtlich. Das ist ganz interessant.
Tatsächlich, also gerade wenn ich mir das Fotos-Icon anschaue, ist super abhängig davon, was der Hintergrund ist hinter dem Icon. Umso dunkler der Hintergrund, also ich habe jetzt alles tatsächlich in Schwarz-Weiß, aber umso dunkler der Hintergrund ist, umso schärfer ist das Icon für mich.
Naja, also es macht schon einen Unterschied, ob du Dark Mode anhast oder nicht. Also weißer Hintergrund ist nicht so scharf wie auf schwarzem Hintergrund beispielsweise.
Ja. Die hatten ja schon so einen gewissen Ruf mit diesem UI-Design und diesen Sachen da ein bisschen vorne zu sein. Wenn die ganzen Leute halt weg sind und da niemand mehr wirklich diesen Wert drauf legt oder nicht mehr weiß, wie das geht, dann müssen sie halt das wieder von vorne lernen. Ja, und dann explodieren halt Sachen. Also ich hatte in der Pre-Show über diesen Bug gesprochen, der uns letztes Mal das Video gekillt hat. Ist halt so ein Bug, der offensichtlich in der Kombination auftritt zwischen Screensharing und einem externen Monitor. Und wer macht denn das? Also ich mache das. Leute haben Laptops an Projektoren hängen und sowas, die machen das. Aber es ist halt nicht das absolute Standardding. Und das fällt halt bei macOS, so ein Kram fällt halt da runter. Und das ist halt, ja gut, sind halt unscharf. Du weißt, auf Fotos-App, machst du Fotos-App auf, siehst du doch, ist irgend so ein bunter Blob in deinem Dock.
Ja, eben, und das ist aber ja nie, also macOS auch, aber es ist natürlich, das geht bei mir ist schon auch auf dem iPhone so. Also da, da schauen ja bei Apple hoffentlich auch mehr Leute drüber, als vielleicht über macOS, wo man sagen kann, ja, okay, weil, da fällt echt manches unter den Tisch.
Weil das muss man sagen, also ich schaue mir gerade mal die Gegenüberstellung an und iOS, das ist alles vertretbar, würde ich sagen. Da stoße ich mich an wenig.
Du meinst jetzt an den Icons
selbst? An den Icons selbst.
Nee, ich finde, da sind viele von den neuen Icons gefallen mir besser, wenn sie halt, wenn sie halt scharf aussehen würden. Also das, die aber Icons selbst, finde ich, das neue Design der meisten Icons in iOS finde ich auch gelungen. Manche sind deutlich besser, finde ich sogar, als vorher. Definitiv würde ich alles sofort unterschreiben.
Aber bei macOS ist es komplett all over the place.
Bei macOS also, sind Icons dabei, wo du nicht glauben kannst, dass wie die was aus denen geworden ist. Ich meine, außer Otto, Automator Otto, der einfach zu so einem
schrecklich.
Also ja.
Aber auch zum Beispiel sowas wie Disk Utility.
Ja, ja.
Disk Utility ist
dieser komische Riesenschraubschluss.
Ist ein Auffahrunfall. Also das ist ja.
Naja, wisst ihr, wer den Otto, den Automator designt hat? Die Icon Factory.
Ja, das ist lustig, dass das auch noch durchgeflutscht.
Das heißt, Apple hat das Budget gestrichen, schöne Icons bei der Icon Factory zu bestellen. und jetzt machen sie es selber und so sieht es dann halt jetzt aus. Also ich habe die jetzt gerade nicht griffbereit, aber das Disk Utility Icon ist halt nur noch so ein Schraubenschlüssel.
Auf ein Apple-Logo. Warum ist da verdammtes Apple-Logo wieder da drauf? Das ist so eine kantige Schraube und da greift so ein Schraubenschlüssel drum. Also auch das Shotglas, das umgedrehte, was Preview sein soll. Ja, also vorher war es verständlich, weil da so ein Bild im Hintergrund war. Jetzt ist eigentlich nur so ein umgedrehtes Shotglas auf einer Bar, so mehr oder weniger, wie die Lupe aussieht. Preview stoße ich mich auch dran. Aber der Unterschied, also auf macOS ist der Unterschied sehr groß. Also die Bandbreite zwischen, ja, macht total Sinn, das zu verändern und nee, macht überhaupt keinen Sinn. Also das Text-Edit beispielsweise seinen Stift verliert. Ist völlig okay. Das Terminal, so ein bisschen das größere, den Prompt hat. Das ist alles okay.
Der Hammer vom Xcode und der Simulator und die ganzen Icons, die Developer anschauen müssen, die sind jetzt auch nicht besser geworden.
Nee, die sind nicht besser geworden.
Wir müssen kurz, glaube ich, doch drüber reden, was Tim Cook für ein Präsent.
Da war auch Design am Werk.
Aber was für eins? Also er hat ein Präsent an Trump überreicht und ich zeige das jetzt auch nicht, weil es einfach furchtbar ist alles. Aber es ist so ein Goldbarren, so 24 Karat Goldbarren mit Very Much Taste und so ein Slot oben reingefräst. Wahrscheinlich noch auf einer von den alten Maschinen von Johnny, hat keiner mehr gewusst, wie das geht, aber was Basti mit der Flex oder so.
Das ist so ein Tauch.
Wie heißt
der
die Tauchflex.
Mit der Tauchflex.
Jetzt können erfinden wir bitte die Werkzeuge.
Alex hat ja immer die Werkzeuge kombiniert.
Und oben drin steckt so eine runde Glasscheibe mit einem Apple-Logo rausgelasert, steht drauf irgendwie Made in USA, viele Grüße, Tim Cook. Und das war vielleicht der schlimmste Moment, wie er da im Büro steht und Tim Cook dort steht und diesen Preis präsentiert aus einer schönen weißen Schachtel, die sie noch übrig hatten von einem alten iPad, rauszieht, das da hinstellt, mit dieser Glasscheibe nicht richtig trifft, weil sie jetzt irgendwie bei Corning das Glas für die iPhones jetzt in den USA herstellen und so. War das echt nötig?
Ja, das ist halt die große Frage. Also aus irgendeinem Grund wurden all diese Schritte getroffen und dann nochmal die Investitionszusage halt hochgeschraubt um 100 Milliarden und dann gibt es halt jetzt keine Strafzölle, wahrscheinlich.
Das fasst es zusammen, wahrscheinlich,
also, ja. Also,
das ist ja okay, weißt du, Bestechung schön und gut, alles ist halt ein Ding, okay, gut, aber diesen Goldbarrenpreis da zu vergeben.
Vielleicht war das super clever. Ja, also Goldbarren, also Trump muss vielleicht mit Goldbarrenpreisen bewerfen.
Kanada soll das mal ausprobieren, auch mal Goldbarren schicken oder so. Also,
auch vielleicht auch von der EU oder so, dass man da irgendwie mal rüberfliegt und irgendeiner dem irgendwas aus Gold mitbringt und sagt, hier, jetzt hör mal zu, jetzt hör mal auf diesen ganzen Quatsch, Mann, hier hast du einen Goldbarren. Das ist okay.
Wenn es halt nicht so traurig ist.
Muss ja nicht irgendwie so eine ganze, muss ja nicht so ein ganzer Chat sein aus Gold, sondern einfach irgendwas Kleines aus Gold. Weißt du, einfach so ein Barren, wo du irgendwie so ein gefrästes Glas mit einem Apple-Logo, so designed von einem
Veteran.
Special Forces Corporal.
Ja.
Was war denn das?
Ich weiß es auch
der
nicht.
Der arbeitet jetzt für uns, hat er gesagt.
Ja,
und dann siehst du Trump so, ja, he's done well, bla bla. Das ist so eine Interaktion, wo du sagst, mein Kopf explodiert gleich. Das war so eine so würdelose Veranstaltung. Das ist unfassbar.
Aber sie stach halt nicht heraus aus den Veranstaltungen. Die sind alle so. Die sind alle so traurig.
Es ist wirklich
mit grinsenden Beistehern, die applaudieren.
So feixen irgendwie. Das ist ganz schrecklich. Das ist wirklich ganz, ganz schreckliches Zeug.
Ja.
Das kann man wirklich kaum anschauen. Das ist ernsthaft.
Egal wer da steht, ernsthaft. Und ich meine, in diesem Fall war es halt Tim Cook. Es ist halt böse, aber die Grundböshaftigkeit liegt halt in dem dortigen Systemwechsel, den wir live mitsehen. Ja, also das ist ja, man kann Apple da einfach auch, man kann den guten Gewissens sagen, irgendwie so ist alles scheiße, was ihr macht, hört damit auf, da müsst ihr nicht mitmachen. Man kann aber auch einfach mal irgendwie sagen, es ist nicht cool, dass Amerika da gerade so eine Diktatur hochzieht. Also vielleicht ist das das bösere Problem an der Geschichte. Und das soll aber keine Firma freisprechen von einer Mitschuld. Ja? Man kann sich gegen wehren. Vielleicht sollte man sich dagegen wehren. Vielleicht ist es auch, aber auch nicht der zentrale Punkt, sondern vielleicht der zentrale Punkt, dass da eigentlich die ganze Gesellschaft gefordert ist, diesen Autounfall irgendwie aufzuhalten.
Das Problem ist, glaube ich, wenn man als Firma ein Rückgrat hat, das aber leider aus Geld gebaut ist, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, wir finden halt Geld gut und wir verdienen gerne mehr Geld oder zahlen gerne weniger Steuern. Mhm. Zölle, danke. Dann ist es halt echt, das ist dann echt schwierig, da dann das Richtige zu tun. Das Richtige wäre offensichtlich gewesen, jemanden nicht vorher sich mit Vaseline den Arm einzureiben und dann den, naja.
Ja, ich verstehe dich und das dem würde ich persönlich ja auch zustimmen. Aber nur um die Gegenperspektive, also es ist ja nicht mal eine Gegenperspektive, ich stimme dir voll und ganz zu. Die Frage ist halt, wie du halt diese Fahrtwasser, die da super schwierig sind, irgendwie navigierst. Und ich finde es halt super entwürdigend halt. Also ich meine, dieses Bild von dieser Trashcan Mac Pro Factory, die da Trump gezeigt wurde vor ein paar Jahren, das ist mir halt immer noch im Gehirn eingebrannt.
Ja, die war gut.
Wie die beiden da zusammenstehen. Und das setzt dem, also das aus der letzten Woche setzt dem Ganzen ja nochmal die Krone auf. Also ich konnte das die ersten Tage gar nicht anschauen, weil ich habe nur die Bilder gesehen, aber ich habe das Audio nicht angeschaut.
Besser ist es.
Ja, ich wusste, wie schlimm es ist und ich konnte es mir nicht angucken.
Man trifft da mit dieser Glasscheibe nicht in diesen Goldbarren rein und es passt nicht und er hat es nicht geübt, weil ich finde halt, es relativiert auch so ein bisschen ihre anderen mehr oder weniger philanthropischen Anstrengungen, hier so weniger Plastikverpackung und wir retten die Wale und was sie alles machen. Das machen sie halt solange ihnen das halt nicht viel kostet. Ja? Und dann ist an so einer Stelle ist halt dann auch Schluss und dann schmeißen sie halt mit Goldbarren nach dem. Das ist halt furchtbar.
Ja. Ich kann da nicht viel anderes zu sagen, weil sonst fange ich ja zu schimpfen. Und ich möchte gerne in Zukunft mal wieder in die Vereinigten Staaten reisen können, solange es da der noch nicht einmal die Woche The Purge gibt, dann möchte ich das auf jeden Fall noch machen und deswegen.
Ich hatte doch gerade gesagt, also 5 Jahre noch oder so.
Ja, mal schauen. Ja.
Naja. Nee, da. Das ist halt jetzt so passiert und das wird halt so weitergehen, wenn das da so weitergeht in den USA. Und der nächste Präsident, wenn es einen geben sollte, dann ist es halt, dann muss der halt auch so geschmiert werden und so gepampert werden.
Mhm. Ja, das, ich denke ja noch immer an das Gute. Ich weiß, die Aussagen von, also die Hoffnung von Monat zu Monat wird halt geringer, aber ich habe ja irgendwie schon das Gefühl, dass, also ich habe die Hoffnung, dass sich das alles, dass das alles implodiert und dann irgendwie durch auch, also wir werden es ja nächstes Jahr sind Midterms, glaube ich, oder?
Ja.
Vielleicht gibt es da so ein gewisses Barometer, wo man irgendwie sieht, wohin der Wind so wehen könnte, obwohl ich mir echt sehr unsicher bin, wohin sich das entwickelt. Und es ist, also wie gesagt, die Arschkriecherei von Firmen auf der einen Seite, was da politisch und gesellschaftstechnisch passiert dadurch, ist halt mein Fokus auf die Geschichte. Und das ist halt sehr beunruhigend.
Jo, gut. Ansonsten noch irgendwelche Erkenntnisse? Haben wir sonst noch was? Also, das hatten wir in der Pre-Show schon besprochen, den Crash von dem Screensharing und dem Dings. Also nochmal als Tipp hier kurz zusammengefasst. Wenn ihr einen Mac habt und habt ein externes Display dran, das externe Display möchte sich nicht aktivieren und der externe Monitor oder Projektor gibt kein Bild aus. Das scheint ein populärer Bug in macOS in letzter Zeit zu sein. Ich habe es jetzt getriggert durch Screensharing. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Das geht auch ohne, offensichtlich. Wenn du auf Google guckst, ist ja jede Menge los mit Leuten, die ihren HDMI an den MacBooks oder externen USB-C-Monitor und Kram nicht aktiviert bekommen. Und es liegt dran, dass man auf dem Statusbar in diesem blauen Doppelkästchen, was 2 Monitore andeuten soll, muss man klicken und auf Select oder Choose oder irgendwas oder Change klicken und dann kann man auswählen, was auf dem externen Monitor passieren soll. Das sollte eigentlich von alleine passieren, wenn du ihn ansteckst, den Monitor, tut's aber nicht. Wenn du dann nicht oben klickst und Change sagst, dann ist es unsichtbar und der Monitor geht nicht an. Und bei mir hat er in dem Zug auch noch die 60 Hertz zurückgestellt, statt 50, was ich hier brauche, damit es funktioniert. Und das war doch auch mal ein Alleinstellungsmerkmal von den Macs, dass du gesagt hast, wenn du auch Konferenz bist und die ganzen Leute kämpfen mit dem Projektor, die Macs funktionieren und die Windows-Kisten nicht. Jetzt ist es andersrum.
Ist total lustig, weil ich hatte das literally am Donnerstag und da hat ein Kollege seinen Rechner an das Videokonferenzsystem angeschlossen, einfach mit einem USB-C-Kabel und einem HDMI-Kabel und dann kommt ein Screen, sieht man den Screen mit einer Meldung, die da lautet, wählen Sie, also ich zitiere frei, wählen Sie den richtigen Modus mit dem, und dann war es ein Symbol mit 2 so überlappenden Vierecken. Und es war völlig unklar, sagt jetzt das Konferenzsystem das, weil wir haben dann dieses Symbol gesagt, und irgendwann meine ich, nee, das sagt der Mac. Und macht er sein Display-Einstellungen auf, und dann war da irgendwie nichts. Und dann musste man erst, und da haben wir uns immer lustig gemacht, dass die Windows-Fraktion dann irgendwie F9 bis 12 irgendwas drücken muss, irgendwelche Knöpfe oder FN irgendwas. Und dann willst du spiegeln oder nicht irgendwie und du musst wissen, welche Tastenkombination man drücken muss. Und man muss wirklich in der Menübar, ist dann so dieses Symbol mit diesen 2 überlappenden Rectangles, da musst du das anklicken und nur da kannst du auswählen, was er jetzt macht mit diesem Display.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, heute vor der Sendung ist der Alex reingekommen, es ist wieder gecrashed. Hat es wieder nicht funktioniert. Dann habe ich es jetzt diesmal nochmal probiert. Von meinem MacBook hier Screensharing auf den Mac Mini, wo das passiert ist. Und im Screensharing sieht man dieses Symbol nicht von dem zweiten Monitor. Dieses Menu Extra habe ich zumindest heute nicht durch Screensharing sehen können, weil das unsichtbar ist, weil du bist ja mit einem virtuellen Wolkenscreen verbunden und nicht mit dem physikalischen.
Das ist sehr gut.
Und an dem gleichen System hängt auch AirPlay dran. Der Prozess, der heißt irgendwas AirPlay Helper Utility oder sowas, weil du von dort aus auch auf einen Apple TV mirrorn könntest. Von dort aus auch auf ein iPad sidecaren könntest. Die haben das alles da zusammengeschmissen und haben das aus dem System Settings Display rausgeholt, wo es eigentlich hingehört. Das ist schlecht. Und das ist so ein schöner Bug und ich glaube nicht, dass sich das lohnt, den zum Beispiel zu feilen. Weil ich sehe da nicht, wie ich sinnvoll mit Apple in einen Dialog treten könnte und sagen, oh, guck mal, eure ganze Entscheidung von aller UX bezüglich externer Monitore ist falsch. Und buggy.
Ja, am Bug wären sie sicherlich interessiert, oder? An der technischen.
Findest du einen Winkel, wie du daraus ein Security-Issue machen kannst?
Ja, das ist ein guter Punkt. Sehr guter Punkt.
Das könnte man vielleicht versuchen, ja. Mhm. Naja. Okay. Gut. Nur falls ihr da mal irgendwo reinrennen sollte, vielleicht erinnert euch im Hinterkopf und dann ist die Situation gerettet. Mir ist im Nachhinein auch noch eingefallen, ich hätte es natürlich auch noch anders retten können. Ich hätte das Bild von Alex aus meinem Laptop rauslassen können. Ich hätte aber auch Alex extern aufnehmen lassen können und dann hinterher zusammenschneiden. Mhm. Aber dann ist mir noch hier mein Elgato unterwegs irgendwie kaputt gegangen, wie heißt der denn? Camlink. Und dann war irgendwie alles vorbei. Vielleicht hat es den geschossen, als ihr dann den Interlaced gesehen habt.
Ja, wahrscheinlich.
Komisch. Ich probiere das nach der Sendung nochmal, aber irgendwas war da faul. Na gut. Wenn ihr eine Hausaufgabe für nächstes Mal haben möchtet, ich möchte demnächst mal, vielleicht nächste Sendung, je nachdem wie viel los ist, aber ich möchte über dieses Interview, so ein 2-Stunden-Podcast mit Steve Ballmer reden. Da sind vielleicht ein, zwei interessante Geschichten dabei. So wie Microsoft das Consumer-Geschäft und Windows Mobile und so weiter verschlafen hat. Und Troughton Smith hatte das Interview gefunden und er hat gemeint, so wenn man mal Steve Ballmer nicht als den humpelnden Affen auf der Bühne in Erinnerung behalten möchte, weil der war ja auch irgendwann zwischendurch auch mal ein guter Manager.
Der war mal Business, ja.
Und hat vielleicht auch seine Entscheidungen jetzt mit ein bisschen Abstand, kann die nochmal ein bisschen betrachten und uns erzählen, was denn wirklich mit Windows Mobile und so weiter passiert ist. Deswegen, ich linke das mal in den Shownotes, dann könnt ihr da bis zum nächsten Mal vielleicht mal reinhören. Ist etwas eine längliche Geschichte, aber ganz interessant, glaube ich. Gut.
Mhm, spannend.
Okay, dann mal die Picks für heute. Ich hatte ja gesagt, mein GPT-5 ist irgendwie nicht in meinem Account wollte nicht ankommen. Es ist nicht aktiviert worden für eine Weile und ich wollte es aber ausprobieren. Dann habe ich geguckt, wo kriege ich denn jetzt mal schnell auf die Schnelle irgendeinen Dienst her, der mir gratis GPT-5 liefern möchte, weil irgendwie Firmen haben Geld und schmeißen das in Token und so. Und ich bin jetzt auf eine Seite gestoßen, die heißt LM Arena und die machen so Vergleiche von Modellen kannst du dort direkt auf deren Seite durchführen und auch gratis. Kannst du zum Beispiel sagen, wir haben hier Side-by-Side-Vergleich, Shootout zwischen GPT-5 und Gemini 2.5 Pro. Und schreibst du jetzt hier einmal deinen Prompt rein und dann schickt dir das hinten an beide diese APIs und dann siehst du die beiden Ausgaben von dem Ding. Ich schreibe jetzt da mal irgendwas Dummes rein und dann schauen wir, was irgendwie rauskommt. Ein Vorschlag, das was wir ihn fragen sollten?
Erläutere die Unterschiede zwischen Tauchsägen, Handkreissägen und einer Flex.
Und was ist eigentlich eine Tauchflex?
Und wie funktioniert eine Tauchflex?
Ja, das ist nämlich sehr wichtig.
Und kann man damit Goldbarren zersägen?
Das ist sehr spannend. Das ist gerade der Moment ist so ein bisschen wie die OpenAI Keynote.
Ja, genau. Drei Leute sitzen und.
Es ist genau dasselbe. Ich will mal noch kurz, Alex hat schon eine Blume aufgestellt.
Ja, genau. Ja. Ich habe hier quasi überall so Akustikpaneele.
So, und der hat das jetzt, also ich habe damit mal ein bisschen gegen GPT-5 getreten und habe da meine eigenen persönlichen Benchmarks reingesteckt, die ich jetzt da schon seit Jahren benutze, um Weltwissen zu testen. Also meine Benchmarks sind immer so, wir verändern an Spielfilmen so eine Kleinigkeit. Zum Beispiel bei Pulp Fiction verändern wir, der Überfall im Diner geht gut. Honey Bunny und Pumpkin haben den Koffer, was passiert jetzt? Hm? Oder wir nehmen Die Hard, aber McClane ist der Bösewicht. Und John Gruber muss die Lage retten, zum Beispiel. Mhm. Oder Robocop und er wird aber aus versicherungstechnischen Gründen wird er nur Büromitarbeiter.
Ja.
Und das war jetzt bei beiden, beim Gemini und beim GPT-5 ganz lustig. Das war aber anfangs bei den ersten Modellen noch nicht so gut. Das war tatsächlich, haben die auch in so verworrenen Timeline wie bei Pulp Fiction, wo vorne und hinten vertauscht ist, völlig durcheinander. Und auch beim Die Hard so, nee, John McClane ist echt voll gut, weil die Cops sind immer die Guten zum Beispiel, sagt er dann. Ja. Das ist er jetzt nicht mehr. Jetzt wird er dann, jetzt kommt er darauf klar, dass irgendwie John McClane da Versicherungsbetrug begeht und irgendwie Hans Gruber das klar machen muss.
John Gruber auch. Ich habe das ja auch gerade versucht, das ist ja fantastisch. Mhm.
So, jetzt haben wir Ergebnisse von GPT-5, Unterschiede und ein Wort zu Goldbarren. Also Tauchsäge, eine Plunge Tracksaw für sehr präzise, saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen, kann eintauchen, Schnitte mitten im Material mit Führungsschiene, Handkreissäge, universell für grobe bis gerade Zuschnitte in Holz. Wir sprechen drüber, weil wir auch in der Pre-Show über Sägentypen gesprochen hatten. Flex, Winkelschleifer, trennen Schruppen von Metall und Stein mit Trennschruppscheiben, rau, Funken, viel Staublärm, wenig Maßhaltigkeit. Zum Thema Goldbarrenzersägung. Ich gebe keine Anleitung zum Zersägen eines Goldbarren. Das ist heikel. Wertverlust durch Späne, Sicherheitsrisiken.
Durch Späne?
Ja, natürlich.
Goldspäne.
Und je nach Kontext rechtlich sensibel. Oh. Wenn du einen Barren aus legitimen Gründen teilen willst, geh zu einer Scheideanstalt, einem Edelmetallhändler oder Goldschmied. Die können Fachgerät schneiden und einschmelzen. Und mit minimalem Verlust. Alternative für kleine Einheiten gibt es zum Beispiel Kombibars, vorgestanzte, abtrennbare 1-Gramm-Teile. Magst du noch sagen, wofür du das Werkzeug brauchst?
jetzt keine Antwort mehr geben. Jetzt haben wir uns enthüllt.
Beziehungsweise, warum der Barren geteilt werden soll.
Nix schreiben.
Goldbarrenteil ist doch nicht illegal, oder?
Anscheinend schon.
Ja, aber da scheinen irgendwie viele Alarmglocken angegangen.
Sag das mal Tim Cook.
Ja, aber echt.
So, Antwort von Gemini. Das ist eine sehr interessante Kombination von Fragen. So, dann erklärt er die einzelnen Sägentypen. Okay, und was sagt er zum Gold? Jetzt zur spannenden Frage. Bewerten wir die Werkzeuge für diese spezielle Aufgabe. Handkreissäge, absolut ungeeignet. Diese Sägen sind für Holz konzipiert. Gold ist sehr weich und zäh. Die Sägezähne würden sich sofort im Gold festfressen. Das Ergebnis wäre eine ruinierte Säge und ein beschädigter Barren. Möbel schlecht. Flex, theoretisch möglich, aber katastrophale Idee. Massiver Materialverlust. Eine Flex trennt, indem sie Material zu feinstem Staub zermalt. Bei Gold würden sie Goldstaub im Wert von Hunderten oder Tausenden von Euro in der Werkstatt verteilen. Der Verlust wäre immens. Ungenauigkeit und Sauerei. Der Schnitt wäre unsauber und unpräzise. Funkenflug. Ja, auch bei Gold. Was ist also die richtige Methode? In der Realität würde man einen Goldbarren niemals mit grobem Elektrowerkzeug teilen. Die professionellen Methoden zielen auf minimalen Materialverlust ab. Also, Fazit, lassen Sie Elektrowerkzeuge aus dem Baumarkt im Schrank. Für Gold nimmt man das richtige Werkzeug. Antwort von Gemini, viel besser, weil er nicht rumgeheult hat, weil er denkt, wir würden irgendwie geklautes Gold zerteilen.
Ja.
Aber
ich habe das Gegenbeispiel. Mhm. Ich habe gedacht, um auf einen vorigen Satz Bezug zu nehmen, habe ich einfach nur draufgeschrieben, my hovercraft is full of eels. Mhm. Und wir erinnern uns alle aus dem Dirty Hungarian Facebook Sketch von Monty Python, ein Zitat. Und Gemini sagt, a classic from the Monty Python Dirty Hungarian Facebook Sketch. The correct response, of course, do you want to come back to my place, bouncy bouncy? Mhm. Und erklärt noch in einem Satz, was der Sketch ist. Und dann ist es zu Ende. Mhm. GPT-5 sagt, a classic Monty Python moment. If this is a real eel emergency and not a hungering Facebook situation, here is how to handle it safely. Und erklärt, wie man ein verdammtes Hovercraft, das voll mit Aalen ist, wie man den Aalen befreit. Und das ist ziemlich fantastisch und erklärt außerdem noch, was man tun muss, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Das ist ziemlich fantastisch.
Also klarer Gewinner ist Gemini.
Nicht sicher. Das ist fantastisch.
Ja, also man kann da, die haben da eine sehr große Auswahl von Modellen und auch mit relativ großzügigen Limits, was man da gratis dagegen werfen kann. Ich weiß nicht, wer das bezahlt und wohin das geht. Wir haben hier alle Claude und GPT und die chinesischen Quen und Grok und irgendwelchen Quatsch und Mistral und kann man hier mal gegeneinander laufen lassen. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, wenn man, gerade was ich vorher gesagt hatte, wenn du so ein Fall hast oder eine Frage hast, wo alle sich einig sind, vielleicht findest du einen, der nicht dieser Meinung ist oder eine bessere Lösung findet und so. Und da kann man vielleicht mal so ein bisschen gegen andere Modelle treten mit diesem LM Arena. Und der fragt dann auch hinterher, also kannst du unten klicken, so left is better, right is better oder it's a draw. Und dann kann der hat dann so ein Ranking, welche Modelle sich mit den irgendwie besser schlagen und so. Das ist ganz lustig. Mhm. Gut, Alex, was hast du?
Ich dachte mir, obwohl ich diese Woche schon drüber geschrieben habe, Radio und Audio insgesamt ist eine gute Idee für einen Podcast. Deswegen möchte ich auf Macrowave nochmal hinweisen. Da kann man sein eigener Radiosender sein. Der Mac, der wird zum eigenen Radiosender. Das ist eine kleine Software, das ist so ein Broadcaster. Ich finde den super lustig, weil du steckst da einfach eine Audioquelle rein, deiner Wahl. Du kannst da deine Musik reinpumpen, du kannst da irgendwie dein Spotify, was auch immer auf deinem Mac läuft, kannst du in diese Software oder durch diese Software leiten, die dann einen Stream erzeugt für Freunde, die dann mithören können. Also die URL ist macrowave.co und der ist dafür da gedacht, dass du irgendwie, ich spiele Musik hier an meinem Rechner und ihr könnt gleichzeitig zuhören, die Musik, die hier spielt. Zuhören tut man entweder über die ganz normale URL, die dann rausgegeben wird, in jedem Browser läuft die, oder über die iPhone-App. Das hat mich natürlich gereizt. Das iPhone-App ist super simpel gestrickt. Du kannst sie einfach reinklicken. Du kannst auch benachrichtigt werden, wenn du jemanden hast, der da öfter mal streamt. Also man muss sich nicht immer neu finden. Aber es ist halt für diese ganz privaten Geschichten geeignet. Und ich fand die Umsetzung total liebevoll. Und ist kostenlos. Kostet nichts. Die macOS-App, die kann Receiver, aber auch Broadcaster sein. Und wie gesagt, der Stream läuft dann in jedem Browser, aber auch in der App. Und ist so klassisch gutes macOS App-Futter, weil du kannst halt mit Audio da einfach reingehen. Du kannst halt nicht auf diesen anderen modernen Computern. macOS hat halt die Möglichkeit, einfach zu sagen, irgendwie, nimm doch mal dieses digitale AUX-Kabel und pump das da rein und dann pump das dort raus. Das mögen wir ja, glaube ich, alle so an dem Mac, dass man da so ein bisschen frei an den Audioquellen hin und her schalten kann und die dann versendet. Also kann man einfach sich überlegen, was man dort versendet. Und wenn man eine kleine Gruppe von Leuten ist und möchte die mit Musik bespielen, dann kann man das darüber tun.
Mhm. Jo, ich link mal deinen Blogpost, da kann man sich das mal anschauen und da vielleicht etwas hin und her streamen. Du kannst natürlich auch dein Systemaudio reinpumpen und was auch immer du dort irgendwie deine Lautsprecher ansagen.
Du kannst auch gerne dein Mikrofon einschalten und dann Ansagen machen. Also
das ist ja fantastisch.
Wirklich DJ sein möchtest. und ist echt ganz nette kleine App und kann man sich einfach mal anschauen.
Gut. Leo, was gibt's?
Ich habe eine App, die ich schon mal gepickt habe und glaube ich noch gar nicht so lange her, aber die hat gerade ein richtig fettes Update nochmal bekommen und ist sehr interessant, wenn man diese Apps mag, um seine ja meistens mit der Apple Watch wahrscheinlich gemessenen Körperwerte übersichtlich darzustellen. Das ist die App namens Body State. Die gibt einem auch so einen kleinen Wert aus, ich weiß gar nicht, wie sie den nennen, Erholungswert oder irgendwas in der Art. Also so ein Wert, der all diese verschiedenen Elemente vom Schlaf über Ruhepuls, über HRV, Atemfrequenz vermengt und dir daraus so eine Art, ich weiß nicht, was ihre offizielle Bezeichnung dafür ist, aber da gibt es ja so verschiedene Bezeichnungen für. Ich weiß nicht immer, ob das so super sinnvoll ist, das auf einen Wert runterzubrechen, aber es zeigt natürlich ungefähr, es vereinfacht es natürlich, anstatt sich durch die Einzeldaten zu wühlen, diesen einzelnen Wert zu erhalten und so ungefähr ein Anzeichen davon zu haben, wie gut erholt vielleicht der Körper ist oder eben auch nicht. Und Body State war vorher schon recht nett. Das Interessante ist halt, dass man die App weitestgehend gratis nutzen kann. Es gibt so ein paar Sachen, die sind hinter, es ist auch kein Abo-Modell, sondern es ist, sie haben eine Bezahlschranke drin, die letztlich darauf beruht, dem Entwickler ein Trinkgeld zuzustecken. Und eben nicht Abo, das typische Abo-Modell abzuschließen. Und dann sind, ich glaube, so ein paar Sachen wie manche von den Widgets sind erst verfügbar, wenn man bezahlt hat. Und ein Großteil der App lässt sich aber auch so ausprobieren und verwenden. Sie haben jetzt in der neuen Version, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, irgendeine Art KI-Coach reingebastelt, der einem, dem man dann über seine, da sind wir wieder beim Thema Gesundheitsdaten und KI, den man dann über seine Daten befragen kann. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob ich da, das ist irgendwie so eine Sache, da sind mir noch zu viele Sachen zu unklar, wo da genau, in welcher Form das dann funktioniert, wie diese Sachen gemacht werden und ob du da wirklich tiefere Erkenntnisgewinne rausholst. Ich glaube, das ist in erster Linie natürlich für Leute gedacht, die aus mit diesen Zahlen allein halt kaum was anfangen können und dann fragen, hier, gib mir irgendwie Vorschläge, wie ich heute, was ich heute irgendwie für Sport machen soll, zum Beispiel. So auf diese Geschichten läuft es hinaus. Oder du kannst dir wahrscheinlich die Werte erklären lassen. Also keine Ahnung, wie gut das funktioniert und wie zuverlässig und sinnvoll das ist. Ich finde die App auch ohne KI-Coach ziemlich reizvoll, vielleicht sogar reizvoller. Ich meine, je nachdem, wie man zu KI-Coaches steht, wir werden ja bald sehen, ob Apple sich da auch an dieses, an dieses Segment heranwagt mit dem KI-Coach. Und es ist einfach, die Daten sind einfach unglaublich gut aufbereitet. Wie gesagt, sind einfach die Daten, die halt in der Health-App sowieso liegen, die halt die Apple Watch sammelt oder welches Wearable auch immer man da trägt und in die Health-App reinpumpt die Daten. Und man kann halt in jeden Wert reingehen und da auch nochmal kleinteilig sich anschauen, wie der Verlauf ist. Also zum Beispiel Atemfrequenz, solange halt die Apple Watch das misst. Und dann kann man sich das halt anschauen, wie sah das im letzten Monat aus, im letzten Quartal, im letzten Jahr. Und kriegt halt immer die Einschätzung, eine Trendeinschätzung. Ist das irgendwie stabil oder gibt es irgendwie Ausreißer? Und das ist wirklich, wirklich nett gemacht. Und du kannst sehr, sehr tief in die Daten reingehen eigentlich dafür, dass die App ansonsten relativ simpel gehalten ist. Und sie liefert halt schnell eine Übersicht und ist halt zugleich nicht ganz so überlastet wie diese Klassiker wie halt Adlytic und Bevel und ein, zwei andere gibt es, glaube ich, auch noch, die halt dieses selbe Spiel machen. Ich finde es nach wie vor relativ spannend, auch ohne, dass ich da jetzt irgendwie die super interessant ist, ohne dass ich da irgendwie den super Erkenntnisgewinn raushole unbedingt, aber ich finde es einfach neugierig, das zu beobachten und diese Daten irgendwie so in verschiedenen Formen aufbereitet zu sehen, das finde ich relativ spannend und die Health-App selbst, die macht davon ja praktisch gar nichts, das ist halt sehr schade, weil all die Daten sind natürlich dort drin und stammen dort auch her. Aber Apple hat relativ wenig, und sie haben jetzt leider auch mit WatchOS 26 diesmal ja gar nichts weiterentwickelt, was sie angefangen haben. Also all diese Trainingsbelastungsgeschichten, die sie im letzten Jahr angestoßen haben, die sind natürlich weiterhin da in WatchOS 26. Aber ich meine, gut, Workout Buddy ist halt neu und erzählt einem was, während man Workouts macht. Aber du hast keine, was Trainingsbelastung und diese Daten und den, wie nennt Apple die Geschichte, Vitalwerte, da haben sie nichts geändert dran. Woran sie was geändert haben, was ein bisschen komisch ist, in der Beta zumindest, ist, dass das Schlaftracking, zumindest bei mir, ich wollte da mit Alex noch drüber sprechen, weil bei mir ist das Schlaftracking einfach anders als vorher. Und das Ergebnis ist halt, dass die Apps, die dieses Schlaftracking auswerten, mir halt irgendwelche anderen Sachen natürlich ausspucken, weil sich die Schlafphasen verschoben haben. Und es ist halt sehr komisch, weil sich meine Schlafphasen genau mit der Installation der Beta verschoben haben. Also ich kann jetzt natürlich nicht zu 100% sagen, dass die Beta das ist, sondern vielleicht hat sich auch mein Schlaf irgendwie verschoben und unterm Strich verschlechtert nach den Werten, die da jetzt rausfallen.
Du kannst die Icons nicht mehr erkennen, alles ist unschärfer, schlechter.
Exakt.
Ja. Ich habe mal hier meinen Body-Score ausgerechnet, das ist 1. Ist das gut oder schlecht?
Brauchst du unbedingt Erholung.
Meiner ist 10, was was bedeutet der denn?
Ja gut, ich habe jetzt auch nur noch 8. Ich meine, es ist am Ende des Tages,
okay, da bleibt
nicht mehr viel übrig. Ja, Garmin nennt es, glaube ich, irgendwie Batterie oder sowas. Beim Schlafen lädst du die Batterie auf und dann verbrauchst du diese Batterie mit Aktivitäten im Lauf des Tages und am Abend hast du halt einen niedrigen Batteriewert.
Naja, also ich habe keine, die Watch trage ich nachts nicht, deswegen hat die keinen Schlaftracking,
der weiß nichts, dann ist es 1.
der Chat kaputt. Hat 30 zu bieten.
Oh, 30 ist gut am Abend. Ja, also das ist, deshalb sind diese mit diesen Werten habe ich finde die auch schwierig, muss ich sagen. Also ich verstehe diese ganzen Konzepte und zu versuchen, diese Daten zu vereinfachen und da irgendwas Leuten das näher zu bringen, die halt noch nicht sich hineingelesen haben, was diese einzelnen Werte jeweils bedeuten und wo man sich da bewegt und was man da tatsächlich irgendwie rausziehen kann oder was man eben auch nicht rausziehen kann, sondern du brichst es halt auf einen Wert runter. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass in der Beta, in der Watch, ja, ich glaube, es war entweder in der iOS-Beta oder in der WatchOS-Beta, dass Apple ja offensichtlich auch an so einem seltsamen Zahlenwert für Schlaftracking aller Wahrscheinlichkeit nach schraubt, was ich auch ziemlich schräg fände, wenn sie das tatsächlich machen, weil gerade bei Schlaftracking ist es besonders heikel, so einen seltsamen Wert am Schluss zu sagen, am nächsten Morgen, der dir sagen soll, wie du die Nacht vorher geschlafen hast und der halt zu 99% purer Quatsch ist. Also es ist Ich weiß nicht, ob wir da so viel mit weiterkommen. Und trotzdem pick ich halt Buddy State, was auch diesen, nicht jetzt diesen Schlafwert spezifisch, aber auch halt einen Wert bildet. Weil
du hast halt sonst so einen Datenwust, der nichts sagt. Das ist, glaube ich, die Motivation dahinter. So ein Datenwust, der sagt gar nichts und so ein Score, der sagt zumindest etwas.
Ja.
Wenn er halt dann Quatsch ist, ist es halt schade.
Also genau. Also der Score jetzt von Buddy State ist auch wohlgemerkt kein Score, der irgendwie die Schlafphasen spezifisch berücksichtigt. Also der macht Schlaflänge. Ich weiß gar nicht, vielleicht schaut er auch ein bisschen, ich weiß gar nicht bei Buddy State, weil ein paar von den anderen, die bewerten ja du kriegst eine Schlafbewertung, die auch eben darauf basiert, wie die Schlafphasen sind, die sich jetzt bei mir mit WatchOS 26 verändert haben. Und der Body State macht, glaube ich, tatsächlich nur die Schlafdauer, was clever ist, weil die ist ja nun normalerweise tatsächlich sehr genau vom Ergebnis her. Das kann man auch ja relativ einfacher selbst überprüfen als die Schlafphasen, die man halt praktisch nicht selbst überprüfen kann, außer man geht ins Schlaflabor. Auf jeden Fall ist die App installationswürdig, wenn man eine Apple Watch trägt und die vor allem rund um die Uhr trägt oder sowieso halt schon auch sehr lange trägt, sodass man halt auch einen riesen Batzen an Daten in Apple Health liegen hat. Und dann finde ich die nach wie vor sehr interessant, um da mal reinzuschauen.
Gut. Links in den Shownotes von der 963.
Ich finde es spannend, wenn du dir in absehbarer Zeit doch nochmal diesen AI-Coach angucken könntest.
Ja, das habe ich auf meiner Agenda.
Das wäre ziemlich gut, weil ich habe demnächst Fragen an dich.
Soll ich den fragen, ob man Goldbarren zersägen kann?
Wenn du das möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Ich denke, da wird dir gute Antworten geben.
Okay, Basti, was gibt's?
So, nachdem wir ja offensichtlich die AI-Woche diese Woche haben.
Es ist jede Woche AI-Woche.
Nonstop.
Das ist leider unglücklicherweise wahr. Aber diese Woche besonders möchte ich etwas picken, weil mir was aufgefallen ist. Ich habe mich diese Woche ertappt, dass ich Gemini mehr benutze.
Ja.
Und zwar so für alles, was private AI-Nutzung ist, bin ich jetzt bei Gemini First. Was mich zum einen ein bisschen überrascht, zum anderen aber nicht. Es überrascht mich zum einen, dass ich das auf dem Desktop so mache. Es gibt ja nicht mal eine App für, weil was ist eine App? Wir haben ja vorhin festgestellt, braucht ja keine Apps, gibt ja im Browser. Sondern dass ich tatsächlich Gemini einfach im Browser aufmache und da die Sachen reintippe statt in ChatGPT. Warum? Weiß ich nicht. Aber ich bin mit den Antworten in der Regel sehr zufrieden. Wenn man nicht direkt erstmal nach Luftkissenbooten mit Aalen drin fragt, bin ich sehr zufrieden damit, was Gemini mir zurückliefert. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, was dazu kommt, ist, ich habe Gemini ja auch auf meinem Telefon als den Sprachassistenten. Und ich habe da anfangs viel drüber geschimpft, weil Gemini nicht so richtig gut in der Lage war zu verstehen, hey, wenn du mir einen Timer stellen sollst, dann musst du mir auch einen Timer stellen und dich mit der Systemfunktion Timer verbinden. Und das kann das inzwischen. Das funktioniert einfach immer. Und das ist sehr, sehr gut. Manchmal antwortet sie ein bisschen komisch. So, erinnere mich morgen an XYZ. Die Antwort ist, ich habe dich an XYZ erinnert. Was natürlich die falsche Antwort ist. Aber in Wirklichkeit hat sie die korrekte Funktion verbunden und erinnert dann auch zum korrekten Zeitpunkt an Dinge. Und das funktioniert einfach. Und was halt schön zusätzlich dazu ist, ist, dass ich diesen digitalen Assistenten jetzt auch sinnvolle Sachen fragen kann. So im Sprachmodus. Und das klingt jetzt an sich so ein bisschen wie ein Diss gegenüber iOS, ist es aber einfach gar nicht. Weil in dem Moment, wo ein Siri genau an derselben Stelle ist, ist es einfach mega cool, weil ich kann einfach hingehen und sagen, yay, habe ich heute zum Beispiel gemacht. Ich stand vor einem sehr viel größeren als erwarteten Anhänger. Und habe einfach gefragt, ob ich den denn benutzen darf. Und habe eine sinnvolle Antwort bekommen, was einfach fantastisch ist. Denn dann wollte ich wissen, ob Traktoren auf Kraftfahrstraßen fahren dürfen. Und ich habe eine sinnvolle Antwort bekommen.
Du hast die Antworten bekommen, die du hören wolltest.
Ich habe sinnvolle Antworten bekommen, von denen ich glaube, dass sie richtig sind. Dann wollte ich wissen, ob ich Klappkisten im Auto transportieren darf, ohne dass ich eine Ladungssicherung habe.
Selbstverständlich.
Und habe die entsprechenden Auszüge.
Hat mal Leo angerufen.
Ist nämlich natürlich Quatsch, weil darfst du natürlich überhaupt nicht. Weil ich habe leider inzwischen den Chat gelöscht, weil mich nicht mehr interessiert hat. Aber ich weiß jetzt, wo in der Straßenverkehrsordnung steht, warum man das nicht einfach darf. Es sei denn, du kannst sicher gehen, dass sie bei einem Brems- oder Lenkmanöver nicht ihren Platz verlassen und dich erschlagen, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber das Schöne ist, dass dieses Gerät, dieser Assistent und dieses LLM einfach da sind, automatisch in dem richtigen Moment Websuchen machen, so wie wir das halt kennen, aber ich es in der Hosentasche habe und das Ganze noch viel besser macht. Mhm. Was dazu noch kommt, ist, dass Google vor 2 Wochen gesagt hat, hey, übrigens, du hast jetzt Gemini auf der Uhr, wenn du Bock hast, dann drück, wenn du das willst, sagst du jetzt ja. Dann habe ich ja gesagt und seitdem kann ich auf der Uhr mit Gemini reden, statt mit dem Google Assistant, weil das hatten sie nicht von Anfang an. Und das macht es noch viel besser, weil ich jetzt wirklich wie Michael Knight bloß noch mit dieser Uhr reden muss und die mir sinnvolle Antworten geben kann. Nämlich ganz genauso, wie das Telefon kann. Das ist natürlich überhaupt keine Raketentechnik, weil die Uhr macht nichts anderes als das Telefon. Die redet mit einer API irgendwo und sagt, yo, ich habe diesen Input, mach mal was mit. Und dann kommt dieser Input zurück und ich kriege dort eine Antwort. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr seamless. Und der Weg dahin war sehr, sehr choppy und unangenehm. Eine kleine Fußangel möchte ich einbringen, wenn ich diesem Ding jetzt sage, hier ruf mal meinen Vater an. Mhm.
Also Personal Kontext genau. Irgendwie.
Zum Beispiel, aber krieg das hin, ist kein Problem. Oder ruf mal, und ich sage den Namen, ruf mal bitte Alex Olmer an. Dann kriegt das Ding das hin und würde dich anrufen, weil das Telefon das ist. War ja aber eine Anfrage an Gemini. Mhm. Was für mich bedeutet, in meinen recent Chats in Gemini stehen solche Sachen wie Anruf initiieren oder Timer-Modus umschalten oder Route nach Hause B471, Wecker um 14.45 Uhr. Und zwischendrin sind halt so ernsthafte Sachen. Hier, ich habe, Timo, wahrscheinlich hast du es nicht zwischendrin nicht gesehen, ich habe ihn gefragt, ob er mir mal Videos generieren kann. Mhm. Da ist eine Anfrage zur Videogenerierung, hast du doch gesehen, zur Videogenerierung drin. Die macht natürlich da Sinn, aber diese anderen Anfragen, die ich quasi Google Assistant gefragt hat, statt Gemini, die sind da mit drin in meiner Chat-Historie und die sind natürlich völliger Quatsch. Die braucht kein Mensch.
Liegt das auch daran, dass du mir die Woche sehr viele unsinnige RCS für andere Leute geschickt hast?
Nee, das liegt einfach daran, dass ich nicht in der Lage bin, dich und Tino Tetzel auseinanderzuhalten.
Das geht vielen so.
Also ich sehe kein Video mehr übrigens.
Okay, der ist abgeschmiert.
Dann starte ich das nochmal neu vielleicht.
Das ist weggeknallt, weil und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil hier steht Erinnerung fehlgeschlagen. Steht ja, Erinnerung für morgen setzen.
Aber benutzt du diese diese History? Scrollst du da zurück?
Ja, oder? Manchmal schon, weil ich habe da schon sinnvolle Sachen auch drin. Ne? Ich habe den neulichen Research machen lassen und gesagt, ich hätte gerne, sag mir mal, folgende Produkte, vergleich die mal und sag mir warum. Und jetzt muss ich ewig suchen oder hab ihm gern, weil was du hier noch zusätzlich machen kannst, du machst Deep Research und sagst, okay, vergleich mir mal folgende drei Note-Taking-Programme. Erklär mir, was die Vorteile von den verschiedenen Programmen sind, was die USPs sind, was sind die Nachteile. Und dann zieht der sich 10 Minuten zurück und googelt vor sich hin und versucht das zu erklären. Und dann sage ich am Schluss, jetzt machst du mir eine Audio-Zusammenfassung. Und dann macht er mir halt so eine, kennen wir alle aus LM Studio, so eine Podcast-Zusammenfassung.
Und Notebook LM, ne?
In Notebook LM-Stil.
Ja.
Also die ist dann trotzdem in der Gemini-App drin und ich kann die da einfach anhören oder mir runterladen und in meinen Podcatcher reinklemmen. Und da gehe ich dann schon nochmal gerne zurück. Oder ich habe hier irgendwas, ich habe sicher alle dieses alberne Foto gesehen, wo ich eine Lederhose anhab und Espresso mache. Mhm. Das muss ich immer wieder zurückgehen und mir die Originale angucken, weil sie extrem lustig sind. Und das ist natürlich blöd, weil ich habe hunderte Interaktionen da in dieser Recents-List drin und das ist natürlich Quatsch. Die brauche ich da nicht. Ich habe aber keinen Weg gefunden, wie ich das ausschalten kann. Mhm. Das ist alles nicht so richtig schlimm. Igor sagt noch eine Sache, wo ich ihm leider auch recht geben muss. Auf dem Pixel-Tablet ist es komplett, fährt das momentan noch gegen die Wand. Manche Sachen gehen nicht, wenn es gesperrt sind. Manche Sachen gehen, wenn es gesperrt ist. Und dann will er aber, dass das Gerät es sperrt. Also da ist noch irgendwas kaputt. Aber in all honesty, Google ist, was Tablets angeht, da, wo Apple vor 2 Jahren war. Nämlich, we don't care about this shit. Wir verkaufen es vielleicht einfach nur oder halt auch nicht. Und ja, das ist so mittelmäßig. Was aber nicht mittelmäßig ist, ist, dass wenn man einen Pro Gemini hat, hat man auch Zugriff auf VO3. Und VO3 ist ja der Videogenerator von Gemini. Und der ist richtig gut geworden. Und der macht jetzt auch Audio in diese Videos rein. Und er erzeugt halt 8 Sekunden Videos aus einem Prompt. Also du kannst ihm auch keine Bilder geben und sag, mach mal nach dem. Sondern es muss ein Textprompt sein. Und es ist fucking hilarious, was dabei rauskommt und beeindruckend. Ich habe mal 2 Snippets generieren lassen. Timo hat die hoffentlich auf Kurzwahl.
So, Apple Intelligence, huh? They finally caught up.
Alle, die es nicht sehen konnten, es sind quasi wir 4, wie wir einen Podcast aufnehmen. Einer auf dem Rennrad, einer in der Sauna, einer im Smart und einer in dem Salon. Und die über Apple Intelligence reden und viel lachen. Und
ich bin der Badetyp.
Du bist der Saunatyp offensichtlich.
Der Saunatyp bin ich.
Ja, hallo. Das ist einfach nur extrem lustig.
Und dann habe ich ihm noch ein paar Adjustments gegeben und habe ihn das nochmal machen lassen.
So Apple Intelligence, right? They're finally catching up.
About time they join the AI party, eh?
They'll brand it revolutionary, of course.
And the fans will lap it up every single bite.
Das ist einfach, wenn ihr das Video gerade nicht sehen könnt, tut euch das kurz noch rein.
Die Mikrofone sind sehr gut platziert, muss ich wirklich sagen.
Ja, auch, Leos Rad Mikrofon
in der Garage.
Das ist einfach das Allerbeste von allem.
Ja. Wieso bin ich 2 Typen?
Das weiß ich nicht, wo der 2. Typ plötzlich herkam.
Wo der herkam, das ist Steuerberater. Sehr gruselige Fragen auf.
Ja, das war ziemlich gut.
Ja, und der Basti im Salon, der hat ein bisschen viel Whisky, glaube ich, erwischt.
Ja, da gehst du stark von aus. Genau, aber also insgesamt, ich war da ja vor wenigen Wochen noch nicht so überzeugt, dass sie da die Kurve kriegen und die haben sie tatsächlich bekommen und aus irgendwelchen Gründen benutze ich das momentan immer. Und ich kann das empfehlen. Also wenn ihr falls ihr irgendwie so ein Pixel-Gerät habt, habt ihr sowieso habt ihr sowieso ein kostenloses Gemini mit drin. Wenn ihr jemanden kennt, der Gemini Pro hat, könnt ihr euch gerade irgendwie 4 Monate schenken lassen von der Person. Und ansonsten gibt es das ja auch irgendwie in der Free-Variante. Kann man sich schon mal ausprobieren, weil es ist tatsächlich auch einfach gut.
Mhm. Mhm. Gut. Okay. Dann haben wir es für heute. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich werde diese zwei Videos irgendwo linken und dann könnt ihr euch die nochmal anschauen, falls ihr es jetzt nur gehört habt. Es geht aber einfach nichts über uns. Das ist unsere Originale hier.
Ja, korrekt.
Solange Leo noch nicht vom Fahrrad-Podcast ist, alles gut.
Komm doch.
Naja.
Guten Abend, bis bald.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.